Wunderschönen guten Morgen, liebes Publikum. Ihr hört Insert Moin. Heute mit der dritten Folge unseres Jahresrückblicks und bei mir zu Gast wie immer der Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Dann der Herr Dr. Rudolf Inderst.
Jingle Balls, Jingle Balls.
Dezent und subtil wie immer. Und wir probieren mal, ob der Micha heute da ist. Micha?
Hallo. Könnt ihr mich hören?
Yay.
Könnt ihr mich hören?
Unfassbar. Guten Morgen, Micha.
Oh, hallo. Guten Morgen. Das Arbeitsamt hat angerufen, deswegen bin ich jetzt hier.
Hier, du kriegst jetzt auch deinen Stempel vom Rudolf, genau.
Oh, das stimmt.
Wie viel Kaffee hast du intus schon?
Noch keinen. Ich habe mir den gerade gekocht. Ich werde mir den während des Gesprächs schön reingießen. Ich glaube, ich brauche mindestens zwei Tassen. Nachdem ich zwei Folgen verpennt habe, sozusagen.
Aber wortwörtlich, ja.
Ja.
Macht ja nichts, ist ja auch scheiße früh. Vielleicht, wir haben über die Sachen, die du eingetragen hast in die Liste, haben wir das meiste schon ein bisschen erwähnt. Hast du noch nachtragende Wünsche?
Ja, es gibt also zwei, drei Sachen. Die kann ich ja mal ganz kurz anreißen. Das eine ist Silent Hill Dumper. Hat das jemand von euch gespielt?
Nö.
Okay, dann kann ich abschließend sagen. nein, also Silent Hill Dumper ist mal wieder, endlich nach langer Zeit, ein gutes Silent Hill. Wir erinnern uns, nach dem vierten Teil ist die Reihe an westliche Entwickler abgegeben worden. Und da war die Qualität der Spiele, die fortan rausgekommen sind, nicht immer so gut. Der Tiefpunkt war mit Homecoming erreicht, das irgendwie auch von einem amerikanischen Team stammt. Und so ähnlich wie Shattered Memories ist Silent Hill Dumper, das ist tatsächlich mal wieder ein ganz gutes Spiel gewesen. Und aus diesem ganzen Spieleportfolio von 2012 ragt ein Silent Hill-Titel, denke ich, mal wieder so hervor. So wie man es eigentlich vor Jahren immer gewohnt war. Und das ist ein schöner Titel, der sich im Gegensatz zu Resident Evil 6 und ähnlichen Horrorspielen wie Dead Space und so tatsächlich mal wieder darauf konzentriert, eine Geschichte zu erzählen, wo es um den Protagonisten geht, wo es um innere Konflikte geht und so weiter und wo Leute nach Silent Hill kommen, weil sie in der Vergangenheit Fehler begangen haben. Also im Prinzip...
Wie bei diesem Podcast im Prinzip.
Ja, ganz genau. Also es wird tatsächlich der Aachen-Plot mal wieder erzählt. Das war bei Silent Hill dann immer so ein bisschen verworren bei den Teilen, die dann so ein bisschen actionreicher wurden. Und es ist technisch ein kleines bisschen holprig und es hat so kleinere, ja, wie oft. Also ja, früher zu PS2-Seiten war die Silent Hill-Reihe ja natürlich total state of the art. Und als dann der Generationswechsel kam, hinkte die Reihe technisch zumindest ein bisschen. Und das ist jetzt eigentlich mal wieder ein Teil. Also klar, es gibt so ein paar kleinere Probleme, aber insgesamt kann ich den eigentlich nur groß empfehlen. Also wer gerne mal wieder so subtilen Grusel haben möchte, der sollte sich das mal reinziehen.
Wo würdest du ihn denn innerhalb der Silent Hill Serie einordnen?
Meinst du qualitativ?
Ja, also so muss man die anderen alle kennen dafür? Hilft es oder steht er auch für sich alleine gut da?
Der steht für sich alleine sehr, sehr gut da. ja, kann man so sagen. Also muss keine Ahnung von Silent Hill haben, um den spielen zu können. Also der greift halt überhaupt gar nicht auf die Vorgeschichte von anderen Teilen zurück. Mhm. Nicht im geringsten. Der hat zwar dieses so ein ähnliches Setting, aber interpretiert das auf eigene Art. Und man muss wirklich überhaupt keine Ahnung haben. Also ich finde sogar, dass er ziemlich stark eingestellt ist.
Wie unserem Podcast mal wieder.
Ja, also er ist halt wirklich so... Ja, steht für sich selbst. Hat auch so ein Art-Design, das ganz weit von den anderen Silent Hills halt auch entfernt ist irgendwie. Also das Monster-Design ist ganz anders und sie haben jetzt hier viel stärker Regen drin als Kernelement statt Nebel und solche Sachen. Also insofern ziemlich eigenständig.
Das ist aber schon der mit den Therapiestunden auch, oder?
Nee, das war Shithead Memories.
Ah, okay.
Shithead Memories.
Shithead.
Aber das ist ein gut, dass du es erwähnst. Es ist so ähnlich. Also das ist auch sehr eigenständig. Das Shattered Memories gewesen. Da musstest du auch keine Ahnung von der Serie haben, um das zu spielen. Und so ähnlich ist es bei Dumper halt auch.
Da kannst du halt einsteigen. Abschließend qualitative Einsortierung?
Ich so, oberes Mittelfeld.
Okay.
Ja, also es ist nicht so ein Klassiker wie Silent Hill 2. So ein Silent Hill wird auch nie kommen, denke ich.
Yeah.
Aber wirklich, es ist wirklich schon ganz gut.
Okay. Hast du sonst noch Wünsche? Also Dear Esther zum Beispiel hatten wir gar nicht groß angesprochen.
Oh, Dear Esther. Ey, warum habt ihr ja darüber gar nicht gesprochen?
Das gibt's, ich hab's, nicht. Mir war's, mir ist das nicht Spiel genug.
Ist ja auch ein Not Game.
Eben.
Kein Sturmgewehr, kein Videospiel.
Also Dear Esther ist ja auch leider nur, ist ja eigentlich mehr so eine Interactive Fiction. Gut, sind Spiele natürlich auch. ist aber für die zwei Stunden, die man spielt, aber ein schönes Erlebnis. Denn der erste ist halt auch so ähnlich wie Silent Hill, eine schöne Überleitung, so eine Art innere Reise, die halt viel über den Ton erzählt wird, über einen Sprecher und so weiter, wo im Grunde genommen geht es eigentlich um einen Unfall und der wird dann so ein bisschen azifazi aufbereitet. Aber es ist ein schönes Spiel. Also es ist technisch ziemlich geil, weil die da die Half-Life-Engine irgendwie haben oder da irgendwie Sachen rausholen, wo du denkst so, hä? Das ist die alte Half-Life-Engine? Unmöglich. Also es sind wirklich, also gibt es zum Beispiel eine Tropfsteinhöhle, habt ihr bestimmt schon mal Bilder von gesehen, da kommst du rein und denkst, Alter, was ist denn hier los? Und es ist so vom Art-Design halt auch wirklich sehr schön gemacht und ja, also wenn man so gar nicht auf Non-Game steht, ist halt kein gutes Spiel für einen, aber ich finde es jetzt nicht so arg prätentiös wie zum Beispiel die Sachen, die wie heißen die beiden nochmal, dieses Paar, die diese
Rudolf und Daniel. Achso.
Also es gibt ja, wie heißen die nochmal? Liegt mir jetzt gerade auf der Zunge.
Das Game Company?
Nee, die machen ja tolle Spiele.
Aber es gab letztens auf Superlevel einen Artikel auch über das neueste Spiel von denen. Also das
The Path und Dingens und so.
Super, ja. Was?
Ist so eine komische Indie-Games. Ach so kennt liest auch keiner. Ja, komischer Laden.
Ja, echt furchtbar. Ja. Nee, es gibt, also es ist nicht so wie dieses Spiel, was kürzlich erschienen ist und so, sondern es ist schon, also schon sehr aus Erzählen gedacht. Es ist eine gut geschriebene Geschichte, finde ich. Und diese Inseln, die schottischen Inseln, werden auch gut nachgebildet. Fängt eine tolle Atmosphäre ein, deswegen mir hat das persönlich sehr gut gefallen.
Ja, muss ich vielleicht auch mal nachholen. Ich glaube, Mac-Version gibt es inzwischen auch, gell?
Genau, Mac-Version gibt es inzwischen auch. Und es ist halt eins von den vielen schönen Indie-Perlen. Also neben To The Moon ist das halt wirklich eins der Indie-Spiele, die man zumindest mal gespielt haben sollte.
Apropos Mac-Version, darf ich da eine witzige Geschichte von der Gamescom noch erzählen? Und zwar haben wir uns da Hawken angeschaut und saßen dann in so einer kleinen Präsentationsgruppe. Und dann sagte der eine, den ich nicht kannte, der da mit mir saß, ja, and will there be a Mac-Version? Und dann guckte der völlig, also, ja, yeah, of course, das ist ein Mac-Game. Und ich glaube aber, das ist ihm öfter passiert. Hast du das nicht auch erzählt, dass das jemand mal gefragt hatte bei dir,
Manu? Das war ich, ja.
Ach so.
Ich saß ja, mit dir drin, glaube ich, aber ich habe genau dieses Erlebnis gehabt.
Ah, okay.
Will there be a Mac-Version? Und der guckt mich wirklich an wie ein Pferd. Großartig. Und dann hat er gesagt, ja, yeah, of course, this is a Mac-Game. Und ich so, hä? Was? Ist mir schon klar, dass es hier um Roboter geht. Also großartig.
Aber
ich weiß nicht, ob er es als Running Gag vielleicht immer gemacht hat. So. Aber er hat irgendwie sehr ernst dabei geguckt.
Ach so, du meinst, die setzen da in die Pressekonferenz immer den gleichen Typen mit rein, der dann immer die gleichen Fragen stellt, damit das für alle witzig wird, wo sie sich dann schon witzige Antworten vorbereitet haben.
Dass die Frage kommt bei einem PC-Spiel, ob es auch eine Mac-Version gibt, kann man glaube ich von ausgehen. Aber wahrscheinlich hat er immer dann gesagt, ja, das ist ein Mac-Game.
Ja. Apropos Mac, ich habe gestern kurz mal in Front Mission Evolved reingespielt. Aber das war eine der größten farblichen Tristessen, die meiner Seele je passiert sind. Naja.
Jo.
Ja,
aber apropos Hawken, das haben wir gar nicht auf der Liste. Müssen wir uns vielleicht noch
des
Jahres eintragen.
Das ist ja auch erst draußen. Ist ja auch Beta erst, ne? Ist ja nicht raus,
sozusagen. Ja, es ist ja immer noch offiziell in der Entwicklung. Deswegen
dann können wir es ja für nächstes Jahr aufheben.
Ich wollte gerade sagen, das kommt dann im Vorschau 2013-Cast.
So. Wenn der Mikas fertig ist, können wir eigentlich zum
Juni einsteigen. Noch nicht. Ich muss noch was erwähnen. Das ist wichtig, sonst schlagen uns die Leute.
Okay.
Also es gibt zwei Sachen für die Wii, die ist ja jetzt dieses Jahr offiziell gestorben, die man aber vielleicht sich noch angucken sollte, weil die ja sind ja auch Wii U-kompatibel. Das sind The Last Story und Pandora's Tower. Das sind zwei sehr schöne japanische Spiele, die es nach langer Petitionsphase dann doch eigentlich nach Europa und auch nach Amerika geschafft haben. The Last Story ist ein klassisches Rollenspiel, der Gegenantwort zu Final Fantasy 13-2, weil da ehemalige Final Fantasy-Entwickler mit dabei waren, unter anderem der Nobuo Uematsu, der die Musik geschrieben hat und so. Und das ist ein sehr, sehr klassisches Rollenspiel inhaltlich, weil es ja um eine ziemlich klassisch erzählte Liebesgeschichte geht. Sehr schön, sehr romantisch. Hat aber so vom Spiel her so ein paar kleinere Neuerungen. Also da werden so Deckungsmechaniken aus Actionspielen mit Rollenspielelementen gemischt. Ein schönes Spiel. Und Pandora's Tower ist so ein Metroid-artiges Game, also wo man durch verschiedene Türme reisen muss und dort so zwischen Action-Adventure und Rätseleinlagen quasi tangiert. Also das kann man sich wirklich vorstellen wie Metroid, hat so einen leichten Ico-Einschlag durch sein Design und erzählt halt auch eine ganz ähnliche Geschichte, dass es da einen Jungen gibt, der ein Mädchen beschützen muss und so weiter und so fort. Jo, und dann gibt es natürlich noch
Prototype 2. Warum beschützt das Mädchen nicht den Jungen?
Die Seuche hat.
Ja, richtig, genau. Die ist krank. Die verwandelt sich irgendwie in Monster. Und das ist perfide. Sie muss, also der Typ muss immer irgendwelche Monster killen und ihnen Organe rausreißen. Und sie muss diese Organe essen, damit sie nicht zum Monster wird.
Geil.
Das Spiel hat da, also das ist wirklich ziemlich cool, weil die haben da so einen Cronenberg-mäßigen Buddy-Horror quasi so eingebaut. Und da habe ich mich ziemlich gewundert für ein Nintendo-Spiel. Und eins, das hat 12 freigegeben ist, sind da echt solche schon ziemlich horror-ekelmäßige Themen irgendwie drin, weil sie muss halt wirklich dieses Zeug fressen und das wird immer schön zelebriert in so einer Zwischensequenz, wie sie das runterwirkt, so richtig mit Speichel und so. Und sie verwandelt sich halt trotzdem nach einer Zeit und wird immer hässlicher und das ist schon ziemlich krass. Also, ja, auf solche Sachen steht. Das war Pandora's Tower, genau. Sowas gibt's in The Last Story nicht, das ist wirklich ganz klassisch romantisch. Aber wo wir von Mutationen sprechen, abschließend wollte ich noch Prototype 2 erwähnen.
Ja, ganz kurz, wenn wir bei JRPG sind, wie hieß der andere große Titel?
Final Fantasy 13 2?
Nee, der,
Dragon's Dogma?
Nee. Scheiße, jetzt lag's mir gerade auf der Zunge. Egal, mach weiter.
ich weiß
nicht. Ich komm gleich.
Ach, du meinst Xenogate Chronicles.
Ja, genau.
Ja, aber der kam schon 2011 raus.
Echt?
Mhm. Aber der auch kam bei schon uns letztes Jahr. Auch bei uns, ja. Also ja, in Japan ja sogar noch ein bisschen früher, aber
ich glaube, ich habe ihn dieses Jahr erst angespielt, vielleicht habe ich den deswegen hier einsortiert.
Auch ein absolut großartiges Spiel, kommt aber tatsächlich nicht in diese Liste rein, weil es wirklich 2011 rausgekommen ist. Skip. Jo, und Prototype 2, der Hardcore-Splatter-Entwurf eines Open-World-Spiels, weil du, also im Prinzip der böse Bruder von Infamous, weil du spielst da wirklich einen Typen, der irgendwelche Mutationskräfte hat und mit Tentakeln um sich schmeißen kann. Und ich finde, ich habe dieses Jahr kein anderes Spiel gesehen, das den Action-Wahnsinn besser virtuell umgesetzt hat. Es gibt, wenn das Spiel anfängt, Action zu zeigen, dann ist es ein komplettes Durcheinander. Und das Beste daran ist, du hast trotzdem immer noch die totale Kontrolle, obwohl um dich herum 5 Helikopter sind, 2 Stück gerade abstürzen, irgendwelche Panzer dich behaken, tausende von Fußsoldaten unten rumstehen. Alles gleichzeitig, macht super Spaß. Ja.
Können wir jetzt über gute Spiele reden?
reden wir mal über ab Juli.
Ich glaub, Juli, da, genau. Ja. Also wer hat aufgehört gestern mit der E3 und Watch Dogs, dass die Watch Dogs Präsentation eigentlich das einzige Highlight der E3 für uns war? Oder gab es für dich noch ein Highlight der E3?
Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht richtig erinnern, aber da stimme ich euch zu. Das war, das Watch Dogs hat so ziemlich alles weggerockt.
Gut, Herr Inders, die sind so still heute Morgen. Du surfst bestimmt die ganze Zeit auf Facebook rum und lästerst über uns. Erzähl doch mal, was du im Juli gespielt hast.
Im Juli habe ich mich erfreut an dem für mich, aber wahrscheinlich nur für mich, besten HD-Remake des Jahres.
Spinnst du?
Nämlich Tony Hawk's Pro Skater HD. Und obwohl man da an der Physik-Engine rumgeschraubt hatte und den Original-Soundtrack nicht ganz beibehalten konnte, reichte es mir vollkommen im Warehouse, meine Runden wieder zu drehen wie seinerzeit.
Aber das war es dann auch schon. Also ich finde, der erste Level hat noch Spaß gemacht und dann hat man gemerkt, wie hingerotzt dieses HD-Remake dann doch war.
Das ist wahrscheinlich, weil du auf Rollerblades durch Freiburg fährst.
Nein, ich habe mich auch drauf gefreut, weil ich Tony Hawk's wirklich auch sehr viel gespielt habe, damals auf der PS2 meines Kumpanens. Und man verbindet mit diesem Spiel als Hip-Hopper, wie wir zwei sind, ja doch irgendwie einige Jugendstunden. Oder? Hängt schon irgendwie damit zusammen. Irgendwie war das eher so ein Hip-Hop-Spiel.
Na ehrlich, ich habe gar nicht gewusst, dass da noch andere Levels als Warehouse gibt.
Ja, eben. Ich glaube, man hat auch diese Demo gespielt. Ich glaube, die Demo war das Warehouse, gell? Die konnte man dann irgendwie immer eine Stunde spielen. Und dann, ja, und danach fiel es leider irgendwie ab. Also da steckte nicht so viel.
War mir auch egal, muss auch zugeben. Hauptsache im Warehouse über die, durchs Glas hüpfen und über die große Pipe da springen. Ja, das war mein HD-Remake des Jahres. Nur allein aus diesem einzigen Grund. Ich bin eben sehr einfach zu befriedigen.
Nee, also da brauchen wir gar nicht drüber weiter reden. Wir haben da auch eine ausführliche Folge gehabt, wo wir ein bisschen ins Detail gehen, warum das Remake nicht gut funktioniert, warum man dann doch lieber zum Original greifen sollte. Fand ich ein bisschen schade, aber es ging dann nahtlos weiter mit Spelunky, was mich schier zur Weißglut gebracht hat.
Weil es so schlecht war. Ja, ich habe es gespielt.
Sonst hat keiner gespielt, weil keiner in der Liste steht.
Stimmt, hat sich keiner dafür eingetragen. Nee, ich habe es tatsächlich gespielt. War ganz nett, aber ich konnte diesen Hype, der da damals irgendwie drum ging, nicht verstehen. Also es war ja wirklich so damals so im Sommer so ein gehyptes Spiel. Also Spelunky, das muss man spielen und das ist endlich mal wieder so ein richtiges mit Permadeath und herausfordernd und so wie das früher war. Und ja, war ganz nett, aber ich meine, früher auf dem NES oder so sahen die alle so aus, die Spiele, und haben sich auch alle so gespielt. Und deswegen, es war nett, aber ich konnte diese Glorifizierung nicht nachvollziehen.
Ja, aber das passiert bei Indie-Spielen ja in letzter Zeit recht häufig, dass die so als Gegenentwurf eigentlich noch viel verstärkter gefeiert werden, weil man immer das Gefühl hat, die verdienen noch mehr Aufmerksamkeit. Also Fest war ja auch so ein Phänomen um das ganze Spiel herum. Und die Macher, also die werden ja dann auch hochgelobt, kriegen eigene Filme, wie viel Fisch. Und bei Spelunky war das auch so ein bisschen endlich mal wieder was für die Hardcore-Gamer. Habe ich auch so empfunden, dass das ein bisschen zu gehypt war. Wobei es wirklich nett ist. Also es ist echt ein schönes Spiel, aber mich macht dieses Permadeath und dass ich dann irgendwie eine Stunde versuche, da den Dungeon zu crawlen und dann verrecke ich und fange doch wieder von vorne an. Es war quasi die 2D-Arcade-Version von Dark Souls. Ja? Wenn man sich an diesem Skill-Level messen lassen will und da Spaß dran hat, wirklich sich so vorsichtig wie nur möglich durch die Dungeons vorzucrawlen in Pixel-Optik, dann kann man mit dem Spiel sehr viel Spaß haben, glaube ich.
Und Super Meat Boy trifft es auch.
Ja, aber Super Meat Boy ist anders.
Okay.
Weil man da sofort, man verliert immer nur ein paar Sekunden. Ne? Wenn du irgendwie, du läufst 20 Sekunden, stirbst, du läufst 21 Sekunden, stirbst, du läufst eine Sekunde, stirbst und dann irgendwann schaffst du den Level und dann bist du aber innerhalb von einer Minute durch. Du hast nicht so diesen Riesenverlust und dieses Sterben gehört so zum Flow dazu. Und bei Spelunky kann es ja sein, dass du eine halbe Stunde spielst, Level 4 erreicht hast und dann stirbst du, weil irgendein blöder Geröllstein dich erwischt und dann fängst du halt komplett von vorne an. Das macht mich wahnsinnig.
Wenn man jetzt so ein Dungeon-Spiel spielen möchte, dann würde ich eher dazu raten, Legend of Grimrock zu spielen.
Mhm. Habt ihr das gezockt? Gerade im Humble Bundle zu haben ist.
Ja, ja, stimmt, genau. Aktuell. Das ist wirklich sehr gut, weil das ist schwer, aber auch nie so mega unfair. Und cool daran ist, dass man so wie bei den alten Rollenspielen aus den 90ern kann man sich am Anfang aussuchen, ob man eine Karte bekommt oder nicht. Und vielleicht erinnert ihr euch, bei den alten Spielen haben wir dann immer selbst gezeichnet und geguckt, wie man durch den Dungeon kommt. Und das ist halt wieder die genau. Und das ist wieder so ein Spiel, das fordert. Also das muss man nicht, aber wenn man will, dann kann man das halt eben. Und es erinnert wirklich so an Dungeon Master oder Eye of Beholder. Und fand ich jetzt auch die bessere Alternative zu Spelunky. Auch wenn es jetzt von der Perspektive natürlich komplett anders ist, weil Grimrock ist schon 3D, aber halt wirklich gut.
Bei Spelunky hat man halt so diesen Lerneffekt. Ja? Du lernst irgendwann, welche Falle was auslöst und du hast dann schon ein wahnsinniges, befriedigendes Glücksgefühl, wenn du dann eben den Level 5 erreichst und diesen Shortcut findest, um da wieder einzusteigen. Es ist schon sehr belohnend, wenn du es dann schaffst, aber ich finde, der Frust überwiegt. Aber es hängt wirklich von deinem eigenen Spiel, wie sagt man da, Verhältnis ab. Also ob du dich da schnell aufregst oder nicht.
Ja. Gut. Dieses Spiel, das als nächstes in der Liste steht, ist so ein Tastaturtest gewesen, oder? Das ist kein echtes Spiel.
Das war der Micha, der versucht hat, die Liste zu ergänzen und dann doch noch ohne Kaffee mit dem Kopf auf der Tastatur aufgeschlagen ist. Dyat kam raus. So ähnlich wurde das Spiel aber auch programmiert, wenn man sich den Trailer zu dem Spiel mal anschaut.
Ja, habt ihr das gespielt?
Ja, ich hab nur das ausführliche Review von Daniel bei Superlevel gelesen, wo der ganze Artikel einem schon fast epileptische Anfälle erzeugt.
Es ist ein Spiel, das so in der Tradition von Child of Eden und Res steht. Also so ein sehr stark Spiel so unter dem Thema Synästhesie, also viel fetzige Musik, viel elektronischer, psychedelischer Scheiß mit Farben und allem und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Das macht die Sache sehr gut. Also wenn man das mit Kopfhörern spielt und im Dunkeln, dann denkt man, also dann irgendwann kommst du in so einen Trance-Zustand rein, weil du dann wirklich nur Farben siehst und zu dieser Musik gehst.
Und wenn man dann früh für einen Podcast aufstehen muss, verpennt man natürlich, weil man so...
Alter! Ja. Ja, ja, also das ist wirklich ein Spiel, das macht ganz schön süchtig. Es ist nicht ganz so abwechslungsreich wie die eben genannten Spiele. Da macht es sich das grafisch schon ein bisschen einfacher, ist dafür dann aber in der Darstellung der Farben und der Strukturen und Formen doch wesentlich schneller und ein bisschen aggressiver.
Da gab es einen riesen Fuck-up, dass das nie in Europa rauskam. Zumindest zu dem Datum kam es noch gar nicht.
Ja, das gab es irgendwie erst 4 Monate später oder so im europäischen Store. Also ich glaube erst im Oktober, November, so sicher bin ich mir da nicht.
Wo kommt das denn her?
Ich habe einen super interessanten Artikel gelesen, warum das eben so war. Der Typ, der das entwickelt hat, war ein Ami, oder? War ein Ami, ja. Mhm. Und er hat überhaupt gar nicht bedacht, er so, ja, ich veröffentliche das jetzt mal und dann muss ich es halt irgendwie lokalisieren. Also wenn du in PSN und Xbox Live dann die Spiele rausbringst in den entsprechenden Ländern, gibt es irgendeine Auflage, dass halt Menü und so muss dann irgendwie lokalisiert und eingedeutscht sein. Und da hat er sich irgendwie bei der Entwicklung gar keinen Kopf drum gemacht. Und dann auf einmal hat er gesehen, für die europäische Version irgendwie Spiel speichern sind ja irgendwie, ich habe es jetzt nicht gezählt, 13 Buchstaben, aber er hat nur irgendwie Platz für 4 Buchstaben Save einprogrammiert. Ja? Und das heißt, er musste komplett nochmal in den Quellcode rein und musste zig Sachen umstricken, damit auf Französisch und auf Deutsch, damit diese Worte überhaupt hinpassen. Weil diese Buchstaben überhaupt nicht reingepasst haben und sein ganzes User-Interface ist quasi in sich zusammengebrochen durch diese langen europäischen Wörter. Der hat sich tierisch drüber aufgeregt, aber auch über seine eigene Verblendung quasi, dass er nur immer auf dem amerikanischen Markt irgendwie geachtet hat und hat es dann ganz schön als Lehrstück quasi veröffentlicht, dass man sich doch da gleich mal Gedanken machen soll, was Lokalisierung angeht. Und er hat wahnsinnig viel Zeit dann nochmal in diese ganzen Lokalisierungen gesteckt und beim nächsten Spiel wird das gleich von Anfang an mitplanen. Fand ich sehr interessant. Von Musikrechten, die dann für Europa nicht lizenziert war, ganz abgesehen. Ja.
Das genau. Kam dann auch noch dazu. Ja. Wahrscheinlich war das der Grund der großen Verzögerung und so.
Heroes of. Das stand da vorher nicht drin. Das stand da vorhin nicht drin.
Ja, das hat doch irgendjemand von euch da eingetragen jetzt gerade so.
Mir ist gerade eingefallen, dass der Rudolf und ich über Heroes of Ruin gespielt haben. Geredet haben im Podcast und ich habe es gerade noch auf meiner persönlichen Liste, die um einiges länger ist als eure.
Das war einer der wenigen PS Vita-Titeln, mit denen wir uns länger beschäftigen. Ja,
3DS, der Herr.
Ich nehme alles zurück.
Wir haben gechattet über den 3DS, deswegen wollte ich es hier noch erwähnen. Es ist wirklich machbar. Wir haben noch kaum einen 3DS-Titel dieses Jahr erwähnt, deswegen dachte ich, können wir an der Stelle mal kurz erwähnen, warum eigentlich nicht? Warum haben wir noch keinen 3DS-Titel auf der Liste dieses Jahr?
Ich habe auch nur 2 Titel dieses Jahr intensiver gespielt. Also eben diese Heroes, genau, da haben wir auch schön gechattet. Und dieses Boomblocks, aber das ist ja, glaube ich, von 2011 schon.
Micha, aber du hast doch bestimmt den Horror-Titel gespielt auf dem 3DS, oder?
Meinst du Resident Evil
Revelations? Retribution oder Revelations, genau.
Oder so. Ja, den habe ich gespielt. Den habe ich sogar durchgespielt.
Und der war sogar gut, gell?
Der war sogar gut, ja.
Ich, Circle Jerk, wie der Boris
das genannt hat. Es hatte diese furchtbare Badewanne. Dieses Ding, wo du das reinlegst in 3DS und damit du dann irgendwie 2 Analog-Sticks habe ich weggeworfen. Habe ich irgendwie bei eBay versteigert, weil das furchtbar war. Und ich habe das halt dann doch mit dem normalen DS gespielt, weil man musste es halt mit diesen Dingen, das war halt wirklich riesig, dann ein Megateil in der Hand halten und das wahrscheinlich auch auf den Tisch stellen. Das war völlig unfassbar. Also fürs Couch-Zocken war es völlig ungeeignet. Aber es war ein gutes Spiel. Also es hatte einen sehr coolen 3D-Effekt. Der war wirklich extrem gut. Dadurch, dass du es halt auch aus der Schulterperspektive gespielt hast und so und quasi der Figur, ich glaube Jill war es, ihr über die Schulter schaust und du hast immer so einen Laserpointer und sowas alles, das war von der Räumlichkeit ziemlich geil.
Ja, und danach habe ich es immer vermisst, dass der 3DS nicht zwei Analog-Pads hat, weil das hat wirklich gut funktioniert,
ja. Ja, ja, okay, also das konnte ich nicht nachvollziehen, weil ich es, wie gesagt, mit dem normalen Steuerung gespielt habe. Ich fand aber, es war eine coole Mischung aus dem Horror und den Action. Also da ist denen die Waage ganz gut gelungen. Wesentlich besser als bei Resident Evil 4 sogar, fand ich. Also ich fand, das war da so ein ganz cooles Szenario mit diesem Schiff, wo du irgendwie gestrandet bist und nicht wegkommst. Und es war ganz cool, sich da durch die einzelnen dunklen Gänge zu bewegen. Und es hatte natürlich so ein paar Actionphasen, hatte dann aber auch immer so halt immer so ruhige Sequenzen irgendwie mittendrin, wo es dann wirklich mehr um den Grusel ging. Und es war auch tatsächlich gruselig, wenn man sich da so mit Kopfhörern durchbewegt hat. Was wahrscheinlich auch sehr an diesen 3D-Effekt lief, weil der ist ja schon ein bisschen immersiv. Also er zieht dich ja schon ziemlich rein ins Spiel. Und also inhaltlich ist es natürlich der übliche Resident Evil-Quatsch mit irgendwelchen, weiß der Geier, ne? Also irgendwelchen Viren, ja, Verschwörer. Ich habe nicht zugehört. Also,
aber es war sehr actionlastig diesmal, ja.
Nee, weniger. Eigentlich ja so ein Mittelding. Also es ist nicht so wie Resident Evil 6. Es gibt zwar Bosskämpfe und so weiter, aber es ist nicht so total auf Shooter ausgelegt. Und das war wirklich sehr nett. Hat mir gut gefallen. Obwohl ich gar kein Resident Evil-Fan bin. Also ich finde die inhaltlich ja halt schon ein bisschen dezent doof. Aber das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Wirklich, vor allem, das war der hübscheste 3D-Effekt, den ich bis jetzt gesehen habe, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, das stimmt. Ja, da stimme ich zu.
Da hat Heroes of Ruin, um nochmal da zurückzukommen, vom 3D-Effekt so gar nichts zu bieten. Also man schaut halt so auf ein Diablo-Spiel von oben runter. Und es erinnert eigentlich alles an Diablo, bloß hat es nicht diese Geschliffenheit, fand ich. Oder, Rudolf? Das war so ein bisschen Hauruck-Aktion, dieses Heroes of Ruin.
Das stimmt, es war zudem ein sogenanntes Generikum aus der Apotheke.
Ja. Also es hat alles, was man von so einem Spiel erwartet. Loot, Dungeons, Monsterklopperei und schwertschwingende Zwerge. Aber alles andere war sehr langweilig. Aber es war zumindest so, wenn man es dann gespielt hat, war es schon zumindest einigermaßen unterhaltsam. Vor allem, wenn man zu zweit da durchgelaufen ist, kann man dem Spiel schon was abgewinnen. Aber so richtig gut war es nicht. Ja, wie gesagt, man kann das, den 3DS als Walkie-Talkie benutzen, was sehr amüsant ist, aber das macht man dann auch nur einmal und geht dann zurück zu Skype oder.
Ja, man darf nicht vergessen, wir hatten ja damals eben festgehalten, dass das Genre eben, glaube ich, alleinig durch diesen Titel vertreten wird und das ist auch ein USP, wenn nicht der einzige USP für das Spiel ist.
Der USP-Stick. So, irgendjemand hat gerade Gravity Maze hier reingeschrieben, aber das hieß doch Gravity Rush, oder meinen wir was anderes?
Ach so, Maze, Rush, ich weiß gar nicht, was der europäische und was der japanische Titel ist. Ich bin da immer sehr unsicher. Ich glaube, es hieß hier Gravity Rush, ne?
Mhm. Ich glaube auch, ja.
Und das wollte ich nur mal zumindest kurz erwähnen, weil das, wenn wir schon bei Handheld sind, das war einer der cooleren Handheld-Titel. Oh ja. Von denen es dieses Jahr leider nicht so viel gab. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob das im Juli rausgekommen ist oder ein bisschen eher. Ich glaube, Juni.
Ich habe auch im Juni, ja.
Okay, und das war ein cooles Ding. Also es ist witzigerweise von den Personen, die Forbidden Siren programmiert haben, den total abgedrehten, abgefuckten Horrorspiel, was in der letzten Konsolengeneration am Anfang auch so für einige Albträume gesorgt hat. Und aus denen kommt plötzlich ein Spiel, das eigentlich viel, viel mehr an Miyazaki erinnert. Also ein sehr manga-lastiges Game mit so einer total verträumten Welt. Und was ich ziemlich cool finde an Gravity Rush ist neben dem sehr coolen Anime-Stil, der wirklich gut eingefangen wurde, und der tollen Musik. Also von der Aufmachung sieht es halt wirklich aus wie ein schön gemachter Anime-Film fast. Und die haben halt wirklich diese von der PS Vita, diese, wie nennt das, Gyrosensorsteuerung irgendwie so in dieses Spiel integriert. Du spielst halt ein Mädchen, das die Schwerkraft auflösen kann und durch die Gegend fliegen kann, und dann kannst du entweder mit den normalen Analogtasten steuern oder du hast die Wahl, dann halt auch dein komplettes Gerät zu bewegen, und das hat nach einer Zeit echt ganz gut funktioniert, fand ich.
Ja, es hat ein tolles Setting, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil diese Perspektive, also man braucht schon ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen, um da ständig diese Gravity-Veränderungen irgendwie mitzukriegen, aber dafür funktioniert es eigentlich recht gut. Mhm. Fand ich auch. Ein schönes Spiel. Und wer PSN Plus hat, kriegt es sogar umsonst, weil die PS Vita wurde doch auch erweitert um dieses PSN Plus Programm. Mhm. Und das sind jetzt eigentlich die zwei, drei guten Titel, die es für die Vita gab. Also Uncharted hatten wir schon erwähnt, ist da mit dabei, und eben auch Gravity Rush. Von daher lohnt sich da mal einen Blick reinzuwerfen, auf jeden Fall.
Ja, das ist so ein Spiel für so viele Leute, die halt wirklich gerne sich so in eine Welt entführen lassen möchten. Das macht das Spiel wirklich sehr gut. Also es führt dich an Charaktere heran, die nach einer Zeit sehr liebenswert werden, und man lernt immer mehr Leute kennen, und diese Stadt, in der das spielt, das ist irgendwie so eine Wolkenstadt, die ist halt auch ziemlich lebendig. Da war ich auch sehr erstaunt, dass es auf der PS Vita so alles so möglich ist. Mhm. Und Das ist wirklich sehr schön. Also so vom Gameplay her ist es jetzt nicht ganz so innovativ, wie man es vielleicht hätte haben wollen. Also abgesehen davon, dass du durch die Gegend schwebst, ist da jetzt eigentlich sonst so ein klassisches 3D-Brawler-Prinzip hinter. Aber ich fand halt die Welt ziemlich schön gemacht.
Jo. Ist der Daniel eigentlich noch da?
Ja, ich bin noch da. Ich warte nur, dass irgendwann mal der Mainstream-Gamer immer wieder angesprochen wird, bis wir dann endlich von diesen ganzen Indie-Gedöns und Japano-Sachen wegkommen. Ja. Aber ich höre euch gerne zu.
Ja, aber was hast du denn gespielt in dem Zeitraum? Oder warst du im Urlaub?
Das weiß ich gar nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Irgendwas muss ja gewesen sein. Aber ich habe tatsächlich eben oft dann auch so, dass ich mal so Phasen nachhole. Und es kann sein, dass ich tatsächlich im Juli die ganze Silent Hill HD Collection dann nochmal gespielt habe. Mhm. Dass ich das dann nachgeholt habe in dem Zeitraum.
Das Spiel, das nicht erwähnt werden darf.
Ja. Schade. Wieso? Du hast doch gesagt, wir sollen das nicht machen.
Das behauptest du immer noch.
Nein, der Micha. Ich habe dann nachher noch die Mail nochmal angeguckt und dann kam der Micha und der hat dann nur so LOL, Roffel, alles in Großbuchstaben, nicht über HD Collection sprechen, 1.11, meine Mail geschrieben.
Oh Mann, und ja, das ist aber auch ein Trauerspiel gewesen, oder?
Also. Ich weiß es nicht, also bei mir, ich fand es schon okay. Also natürlich, klar, gab es dann irgendwie, ich habe es dann auch nach diesem ersten großen Patch gespielt, wo sie ja offenbar so schon ein bisschen die ersten Fehler ausgebügelt hatten. Mhm. Ich war jetzt auch nicht so der mega Silent Hill Fan, dass ich jetzt sage, boah, mir ist dann sowas aufgefallen, wie dass sie das Verhältnis in den Zwischensequenzen geändert haben, dass sich deswegen so viel geändert hat, weil dann irgendwas sichtbar ist, was vorher nicht sichtbar war oder ähnliche Sachen. Weil wenn einem das nicht auffällt, kann man das für sich immer noch als ganz ordentliches Spiel akzeptieren und wahrnehmen.
Wir können ja mal kurz in die Meta-Ebene einsteigen. Diese HD-Remakes, ich habe ja 2011, hatte ich so ein bisschen mit dem Vorblick auf 2012 erwartet, dass da eine Riesenschwemme von HD-Remakes auf uns zukommt. Aber so schlimm war es im Rückblick jetzt eigentlich gar nicht, oder? Es kam so, ein HD-Remake im Monat gab es sicherlich, aber es waren auch ein paar nette Sachen dabei, eben wie Tony Hawk's. Man hat sich zumindest ganz gut wieder daran zurückerinnert, wie es früher war. Jet Set Radio HD Remake kam raus. Also sind ja ein paar nette Sachen dabei gewesen und zwar ja nicht alles so katastrophal wie jetzt bei Silent Hill
technisch. Nee, was mich halt an diesen HD-Boxen nervt, also das betrifft jetzt nicht Tony Hawk, aber diese ganzen, wo dann mehrere Teile drin sind, und das nervt mich dann tatsächlich, dass die Publisher zu faul sind oder eben kein Geld in die Hand nehmen wollen, um da wenigstens alles drauf zu machen. Also es fehlt immer der erste Teil. Jetzt gerade vor wenigen Wochen oder Tagen ist jetzt hier Hitman HD-Box angekündigt worden, nochmal mit allen Teilen. Und wieder fehlt der erste Teil. Also das ist doch irgendwie, wenn man das wirklich nachholen will. Also Fans, die Serie mögen, wollen auch den ersten Teil drin haben. Und Leute, die das jetzt nachholen wollen, weil sie sagen, ich habe noch nie jetzt einen Hitman gespielt oder Silent Hill, die wollen doch auch den ersten Teil haben. Mhm. Also deswegen finde ich das finde ich dann irgendwie eine Frechheit, dass man den dann einfach rauslässt, weil man halt sagt, der war aber damals für PS1 und das ist uns jetzt zu anstrengend, den nochmal zu portieren. Und
ja, das finde ich echt lächerlich dann auch. Also wenn schon eine Collection, dann bitte doch vollständig.
Ja.
Ja, und im Falle von Silent Hill ist es vor allen Dingen auch inhaltlich völlig unsinnig. Ne? Also ich habe auch nicht verstanden, warum man nicht die ersten vier zumindest da reinpackt.
Ja, weil 1 und 3 hängen ja auch zusammen und 2 und 3 nicht, aber 2 und 3 sind dann drin. Also.
Genau, ja, richtig. Also das ist so, inhaltlich ist es wirklich so, dass 2 und 4 zusammenhängen und 1 und 3. Ja. Und wenn man jetzt die 4 in eine Collection gepackt hätte, hätte man nicht nur die Japan-Quadrologie, also von den Originalentwicklern, die damals die Spiele halt auch gemacht haben, in einer Box, sondern man hätte auch den inhaltlichen Zusammenhang gehabt. Und so, also man kann zwar den zweiten spielen, ohne jetzt irgendwas über die anderen zu wissen, aber man steigt dann so einen dritten irgendwie ein und versteht überhaupt gar nicht, was da eigentlich los ist, weil das Spiel halt irgendwie viele Referenzen zum ersten Teil hat. Und völlig, völlig unsinnig. Also natürlich, du hast schon recht. Also wenn man es natürlich nicht kennt, vorher es vorher nicht gespielt hat, ist es natürlich toll, dass man sie jetzt so nachholen kann auf allen Plattformen. Aber als jemand, der gerade den zweiten Teil feiert, war ich schon enttäuscht.
Vor allem gerade das Problem ist ja, der erste läuft ja auf der PS3. Also den gibt es ja auch als ganz normales PS1 Spiel im Store zu kaufen. So. Und ich kann verstehen, wenn sie vielleicht sagen, nee, das ist technisch nicht möglich oder es ist so viel Aufwand, dieses PS1-Spiel auf die PS3 zu portieren. Aber dann sollen sie es halt einfach als PS1-Version mit auf die Disc packen. Weil gehen tut's ja, weil es ist ja im Store kann man sich's runterladen und dann sollen sie es einfach so mit draufpacken, damit man zumindest die Möglichkeit hat, das dann nochmal zu spielen. Und selbst wenn sie jetzt da keine HD-Version draus machen. Aber
Also ich meine, das rafft ja auch jeder, dass es ein PS1-Spiel ist, ne? Und man kann dann immer noch eine Texttafel davor machen und sagen, hey, das Spiel ist jetzt, keine Ahnung, 12 Jahre alt und sieht scheiße aus, wenn es jetzt darum geht irgendwie. Aber es geht also wirklich Komplettisten, oder wenn man jetzt sagt, den Anspruch hat, wir machen ein HD-Remake und bringen eine Reihe raus, und da stand ja irgendwie so auch auf der Packung, da muss man echt konsequent sein und auch den ersten Teil reinpacken. Ja. Aber es sind auch gute HD-Remakes rausgekommen, auch wenn da auch hier Teile fehlen. Ich finde die Remakes von Sony sehr lobenswert.
Also,
die haben Ratchet und Clank und so schnell Jack and Dexter rausgebracht. Mhm. Der Film zwar jeweils fehlt dann Spin-off. Bei Jack and Dexter fehlt ein Rennspiel, was eigentlich ziemlich cool war. Und bei Ratchet und Clank fehlt auch irgendwie so ein Arena-Spin-off. Das war so ein Arena-Shooter, den es damals gab. Aber zumindest sind 1 bis 3 mit dabei, sodass du die Hauptstory dann von dort an weiterspielen könntest. Und die Neuauflagen waren wirklich gut. Also, man merkt halt wirklich, dass es auf der PlayStation schon beeindruckend war, und jetzt in HD kommen die Spiele halt wirklich immer noch sehr gut.
Ja. Sly Raccoon war auch gut.
Ach ja, das kam ja auch noch, ne?
Genau, die waren auch gut. War vielleicht sogar 2011.
Ja. Aber ich habe auch die Splinter Cell.
Und Crazy Taxi hat leider die Original-Soundtracks nicht gehabt, aber es gab da auch noch ein paar gute.
Hier, die absolut traumhaften Spiele, Ico und Shadow of the Colossus, kamen auch letztes Jahr, ne?
Ja.
Okay, wollte ich nur sicher gehen.
Gut. Damit fing der ganze Hype, glaube ich, an mit diesen HD-Remakes. Kommen wir zum August. Da kann der Daniel jetzt wieder einsteigen.
Jein. Also ich sehe ja mit Entsetzen, dass ich habe nur ein Spiel, was sich keiner interessiert, eingetragen, und der Rest ist wieder der Indie-Monat offenbar. Kann vielleicht an der Gamescom liegen, dass die Gamescom da gerade tobte im August, dass da irgendwie wenig große Releases waren und eher so die kleinen mal ihre Chance gesehen haben.
Ja, das ist auch immer so der Summer of Arcade.
Ja, genau, der kommt dann auch immer da, ja. Nee, ich hatte noch Tom Clancy's Ghost Recon Online eingetragen.
Boring.
Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich spiele es heute tatsächlich nochmal, weil es so ein bisschen so ein Spiel war, was mir auch so, ja, es war so das erste Free-to-Play-Spiel, was ich dann wirklich mal ausgiebiger gespielt habe, weil es eben im Prinzip sich wie ein normaler Multiplayer-Shooter anfühlt, weil es ja auch einen Client hat, den man runterlädt, und das mochte ich eigentlich ganz gern, und so für eine mal kurze Multiplayer-Fetzerei kann man das irgendwie tatsächlich sich bis heute nochmal antun.
Und das heißt, es ist auch noch aktiv, also ist jetzt auch immer...
Ja, also es ist ja, glaube ich, sogar offiziell, wie das immer so ist bei diesen Spielen, ist ja heute noch Beta, also das heißt, das ist eigentlich immer noch gar nicht final, und aber ich glaube, so was wie Farmville ist bis heute Beta, glaube ich.
Ja. Es gab doch schon in Ghost Recon Online so ein cooles System, dass die Gruppe so zusammengehalten Recon. Wird, ne? Dass man, ja. Wenn die Gruppe irgendwie ganz weit auseinander war, dass dann irgendwie die Stärke irgendwie auch geringer war, also dass man dann irgendwie Abzüge in der B-Note hatte und alles.
Ja, du hast halt immer so Fireteams, also das heißt, das sind quasi in deinem Team hast du nochmal so kleine Gruppen bis zu 4 Leuten, und wenn du in der Nähe von denen bist, siehst du so eine Verbindungslinie zwischen quasi deinem Körperschwerpunkt und dem Körperschwerpunkt der anderen, wo deine Kameraden sind.
Der sitzt beim Rudolf auch mittlerweile unten, der Körperschwerpunkt.
wo war ich? Achso, ja, genau. Und dann ist es so, dass du, je näher du zusammen bist und je mehr Teamkameraden du hast, und jeder hat nochmal so einen Teamboni, den musst du auch erst freischalten, und kannst du selber dann ausrüsten, was du für einen haben möchtest, der dann zum Beispiel Munitionsregeneration bietet oder der zusätzliches Leben bietet oder schnellere Lebensregeneration. Und wenn du mit deinem Team zusammenbleibst, kriegt halt jeder im Team diesen Boni. Und das ist dann schon, sorgt halt dafür, dass Teamplay sich auch wirklich de facto lohnt. Also nicht nur weil man halt zusammenspielt und in der Gruppe ein bisschen stärker ist, sondern weil man auch wirklich vom Spiel Boni bekommt dafür, dass man als Gruppe zusammenbleibt oder als Team zusammenbleibt. Also eine gute Idee, um Teamplay so ein bisschen zu fördern.
Ich spiele ja auch wieder weiter, nur Google Mail heißt es.
Da lohnt sich auch Teamplayer.
Der Summer of Arcade ist ja eigentlich immer so ein kleines Highlight für mich zumindest. Also so als paar ausgesuchte Indie-Perlen, die einem so richtig schön auf der Xbox Woche für Woche präsentiert werden. Ich freue mich da immer ein bisschen drauf. Meistens sind ja auch der Großteil, also gerade die letzten Jahre waren ja ein richtiges Fest, also Limbo kam da zum Beispiel, Trials HD damals, Explosion Man, Shadow Complex, Bastion letztes Jahr, From Dust, Insaniel Twisted, Shadow Planet, da sind richtig schöne Sachen immer dabei. Dieses Jahr bestand die Summer of Arcade aus Deadlight, Dust an Elysian Tail, Hybrid, Tony Hawk's Pro Skater, das hatten wir schon, und Racketeer. War jetzt insgesamt eher ein schwächeres Jahr, aber zumindest Dust an Elysian Tail ist einer der Highlights gewesen, glaube ich. Habt ihr das gespielt?
Leider nicht, nein.
Nein, also Dust müsst ihr unbedingt nachholen. Ein wunderschöner 2D-Plattformer. Und das Faszinierendste daran war, du spielst dieses Spiel und es ist alles toll an dem Spiel und dann liest du, dass ein einziger Typ das entwickelt hat. Und du kommst aus dem Staunen überhaupt gar nicht mehr raus. Der hat irgendwie alles gemacht, die Grafik, die Programmierung. Ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Also sehr, sehr traumhaft gezeichnet und butterweiche Animationen.
Heißt das wirklich so, wie du das da reingeschrieben hast, mit Tail, oder ist das nicht das Märchen?
Ja, das denkt man immer, aber das Tail ist ein Wortspiel, weil der Charakter hat halt so einen, ich will jetzt nicht Schwanz sagen, sondern einen langen Schweif und deswegen eben an Elysian Tail.
Ach so, okay.
Ja, und aber soll natürlich auch wie Tail klingen, weil es ist auch schon so eine märchenhafte Story, die da erzählt wird.
Ich habe davon, davon zumindest mal einen Trailer gesehen und es hat mich positiverweise an Muramasa erinnert, das damals auf der Wii rauskam.
Genau.
Das hin, so vom Vergleich?
Spielerisch nicht, aber so grafisch. Also man fühlt sich schon daran erinnert. Du läufst mit diesem Charakter rum, findest dann am Anfang eben so ein Schwert, was sprechen kann. Erinnert eben auch da deswegen an Muramasa und kämpfst dich dann so durch und hat dann so ein Castlevania-Prinzip. Also du schaltest dann halt neue Fähigkeiten frei und läufst dann wieder zurück und kommst an der Stelle weiter, wo vorher Schicht war und kannst überall noch Sachen entdecken. Ganz wunderbar.
Das klingt doch cool.
Der Slide habe ich mir angeschaut. Auf YouTube. Let's Play habe ich mir angeschaut. Es war großartig.
Pfui.
Das andere war noch Deadlight, was auch so ein bisschen für Kontroverse gesorgt hat. Hat auch keiner von euch gespielt.
Ja, ich habe hat es doch gerade angesprochen, der Rudolf, ja.
Ach, Deadlight hast du. Ich dachte, du hast an Elysian Tail als Let's Play angeguckt.
Nee, das Deadlight-Ding. Ja, das fand ich super, weil ich habe immer dann, wenn er rätseln musste, habe ich auch Fast Forward gemacht. Das hätte mich überhaupt nicht interessiert. Aber dann, wenn er durch diese herrlichen Hintergründe hüpft, das hingegen hat mich sehr interessiert. Das fand ich sehr hübsch.
Also Deadlight hat so ein bisschen an eine Limbo-eske 2D-Zombie-Plattformer-Mischung erinnert. Und war nicht ganz so gut, wie es die Trailer vermuten ließen, aber hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht. War ein bisschen frustig an manchen Stellen und in der Mitte war es ein bisschen zäh, aber insgesamt fand ich, vor allem auch das Ende war sehr, sehr befriedigend. War eine schöne Summer of Arcade-Titel, aber jetzt nichts Besonderes.
Wer ist es?
Ich habe meins auf Funk.
Ich auch.
Meins Flugzeugmodus.
Ich habe meins noch gar nicht an.
Ja klar, jetzt wird es keine...
Aha, jetzt ist ja klar.
Klar, so. Beim Film sagt man ja, wenn sowas passiert, dann gibt es einen Kasten Bier.
Ja,
ist bei uns. Dafür wohnen auch. Wir zu weit auseinander, glaube ich.
Das ist Freiburger Bier, würde ich auch nicht saufen.
Racketeer habe ich nicht gespielt, das war irgendein so Kinect-Casual-Kack und Hybrid weiß ich gar nicht mehr, was das war irgendein so Arena-Shooter, glaube ich. Gell?
So. Doch, da habe ich die Demo mal ausprobiert. Das ist im Prinzip so ein Third-Person-Shooter-Ding. Shooter.
Ach stimmt, das hatten wir im Podcast, glaube ich.
Genau, mit der Idee, dass du aber von Deckung zu Deckung springst und halt immer diese Deckung so als Zwischenstation erobern musst. Also du kannst dich jetzt nicht so hundertprozentig frei bewegen, sondern dich immer nur von Deckung zu Deckung vorschweben sozusagen, weil du hast immer so ein Jetpack dabei. Und ich fand, also wenn man es alleine spielt, ist es irgendwann sehr langweilig. Wenn man es mit mehreren Leuten spielt, ist es aber tatsächlich ziemlich cool. Also braucht auf jeden Fall Mitspieler und auch Leute, die so bereit sind, in diese taktische Tiefe in Anführungsstrichen einzusteigen, dann macht das schon Spaß. Aber was dem so ein bisschen entgegensteht, ist so dieses generische Science-Fiction. Also wir hatten dieses Jahr schon ein paar Science-Fiction-Shooter, so Binary Domain und so, aber der Hybrid ist halt noch mal zweimal generischer, weil es halt wirklich alles aus Metall ist und dann wirklich Techno-Sound im Hintergrund und das ist also geht. Also ich fand es jetzt ganz okay, ich mag solche Sachen zwar, aber ich hab dann auch gedacht, naja, also so einfallsreich ist das jetzt nicht.
Müsst ihr bei Deckungsshooter auch immer an Hunde mit aufgeschraubter Mount denken, die im Geschlechtsakt kämpfen, denken?
Oh.
Ich trinke mal lieber unauffällig ein bisschen Kaffee.
Darauf einen Mutterkuchen.
Papo.io war nicht Summer of Arcade, war trotzdem Download-Titel und eines meiner Highlights des Jahres.
Das war, hat ja auch der Bonaker gleich den Boner des Jahres drauf bekommen.
Der Boner des Jahres, das stimmt. Ich war zusammen mit Volker auch bei dem, wie heißt er denn, González? Nee, irgendwas, Papo Io hieß.
Eieiei!
Ja, der hat einen portugiesischen Namen, wie hieß er denn?
So.
Sandro, irgendwas. Ach, naja, egal. Papo Io haben wir zusammen, waren wir dort und haben ihm Hallo gesagt und wir wussten gar nicht, dass er das ist, weil mir sagte der Name auch vorher nichts. Und dann haben die irgendwie den Termin versemmelt und dann bin ich wieder weiter marschiert und bin zu EA runter. Ich Depp. Hab dort erst recht irgendwie keine guten Spiele mehr gesehen in dem Tag. Und Papo Io, die haben sich dann ewig unterhalten noch, Volker und er. Und er war ja dann auch bei uns zu Gast im Interview aufgrund dieses Meetings. Und die haben sich wohl sehr gut verstanden. Also da lohnt es sich, die Folge mal anzuhören. Unsere englische Folge, Volker interviewt den Papo Io-Macher. Ansonsten haben wir, glaube ich, auch schon sehr viel über dieses Spiel geredet und gelesen dieses Jahr. Diese Alkoholparabel, die Biografie nacherzählt des Spieleentwicklers, der sich dann eben auch selbstständig gemacht hatte mit dem kleinen Studio. Und hat mich sehr berührt, dieses Spiel. Ja.
Das will ich auch unbedingt noch nachholen. Also das sieht super interessant aus. Ist auch wirklich puzzellastig, ne? Ist so ein Puzzle-Plattformer.
Genau, ja. Cool. Ist jetzt aber nicht so, dass man irgendwie hängen bleibt. Also du hast dann eben dieses Monster da, dieser Papo, der Vater im Monster verifiziert und du legst ihm dann halt so als Rätsel so Früchte hin, damit er auf irgendeinen Schalter draufläuft, weißt du? Dann sammelst dann irgendwie so Früchte ein. Das Problem ist, wenn er halt die falsche Frucht isst, das ist dann quasi die Alkoholparabel, dann dreht er durch und dann bist du verletzlich, dann schmeißt er dich durch die Gegend und schlägt und haut dich.
Also er beschützt dich immer und sobald er aber seine Droge bekommt, wird er zum Tier.
Genau, ja. Also du bist dein bester Freund, aber eben sobald er die Droge hat, musst du ihn quasi trotzdem dann irgendwie noch in bestimmte Gänge lotsen und bist dann quasi so die Bait, um ihn da reinzulocken. Also eine sehr schöne, wie gesagt, also man, es ist jetzt ja auch kein Spoiler, weil eben von Anfang an klar ist, mein Vater ist alkoholsüchtig gewesen und ich hatte eine sehr schwere Kindheit. Es kommt gleich als Texttafel und das ist meine Geschichte. Und dann geht es auch schon los. Ja. Mhm. Sollte man sich unbedingt angucken. Das ist, wie gesagt, also auch wenn man keine Alkoholvergangenheit hat und auch wenn die Eltern nie einen Schluck Alkohol getrunken haben, kann man dieses Spiel sehr, sehr fasziniert beobachten. Und spielerisch hat es so ein paar kleine Macken, aber es hat auch sehr, sehr wundervolle so Inception-Momente, wo du dann quasi in dieser Fantasiewelt irgendwie Häuser übereinander stapelst, indem du so Boxen, also so Spielzeughäuser nebeneinander stellst und dann passiert es auch in der richtigen Welt. Und dann baust du dir aus diesen Häusern eine Brücke in diesem Fantasy-Setting. Wirkt ein bisschen leer manchmal, aber es konzentriert sich halt wirklich auf diese zwei Charaktere.
Und es war auch immer dieser Hans-Zimmer-Sound, dieses
Nee, überhaupt nicht.
Und es war mal wieder eins dieser Spiele, wo wir es ja gestern schon von hatten, wo der künstlerische Aspekt dann auch mal in Medien, also in nicht klassischen Fachmedien aufgegriffen wurde und das irgendwie so thematisiert wurde, so, ja, guck mal, da macht jetzt mal einer ein Spiel, um seine Vergangenheit aufzuarbeiten und schreibt mal nicht ein Buch oder macht einen Film drüber oder sowas.
Ja. Und vor allem ein schönes Beispiel, wie es eben auch geht, dass man Mechanik und Storytelling gut miteinander verbindet, weil wir das ja in den ersten beiden Podcasts auch schon öfter angesprochen hat bei The Walking Dead und so. Hier, finde ich, hält sich beides genau die Waage. Also es ist weder zu mechanisch, noch ist es zu storylastig, ja? Dass man irgendwie nur Interactive Fiction hätte.
Ja, cool. Micha, Sleeping Dogs ist noch dein...
Sleeping Dogs, das ist so geil. Oh Gott, das habe ich geliebt. Hat das jemand von euch gespielt?
Nee. Ich habe das aber Stantepede wollte ich sagen.
Was?
Instapede. Kommt jetzt auf Instagram. Ich wollte Stantepede sagen, als mir das hübschest wirkende Artwork des Jahres 2012. Das fand ich so super. Alles, was da an Bildern im Vorfeld an der Marketingmaschine produziert war, da habe ich so eine Gänsehaut bekommen, da wusste ich gar nicht aus noch ein.
Es ist aber auch wirklich ein extrem gutes Spiel. Es ist, also ich fasse es mal kurz zusammen, es ist ein Open-World-Spiel mit einem ganz, ganz starken John Woo Hong Kong Action-Movie-Einschlag. John Woo.
John Woo.
Woo? Woo? Fragezeichen.
Wu. Ich kenne den nicht. Hardboiled und.
Aber der heißt Wu, nicht Hu.
Wu. Wu, Wu, Wu. Kommt's falsch an? Wu.
Ja. Wu-Sela.
Wu, genau. Und also es hat, wer die ganzen Action-Hongkong-Filme aus den 90ern, 80ern gespielt hat, der fühlt sich pudelwohl in diesem Spiel. Weil wirklich diese ganzen.
Mit Hunden, oder?
Pudelwohl. Und also wirklich, da ist alles drin, was man sich vorstellen kann. Es gibt Schießereien mit Slow-Mo-Einlagen. Es gibt ein sehr cooles Kampfsystem, das so ein bisschen an Batman erinnert, weil das, oder Assassin's Creed, weil man da halt auch von mehreren Leuten umringt ist und man muss dann immer so Konterangriffe machen und so weiter. Es hat wirklich so ein kleines Rollenspielsystem mit drin, weil du dich halt im Laufe des Spiels halt weiter aufrüsten kannst. Das heißt, du lernst neue Moves und so weiter. Es gibt das ganze Spiel inhaltlich ein bisschen an Infernal Affairs / Departed. Also es handelt von einem Cop, der undercover arbeitet und dann sich irgendwann entscheiden muss, für wen er jetzt da irgendwie was tut. Es hat für ein Open-World-Spiel eine erstaunlich gut gemachte Geschichte. Also wenn man jetzt die beiden Filmvorbilder kennt, dann ist man jetzt nicht so großartig überrascht und so. Aber ich fand, dass dem Spiel es ganz gut gelingt, trotz so ein offenes Spiel zu sein. Und trotzdem halt immer noch so eine stringente Story zu erzählen. Und es gibt halt wirklich tausend Sachen zu tun. Du kannst Drogenrazzien machen, du kannst Autorennen machen, du kannst in einen Prügelclub reingehen und dich da um die Wette kloppen, du kannst was weiß ich. Und es ist so eine herrliche Over-the-Top-Action. Also es gibt wirklich Verfolgungsjagden, wo du Pursuit Force-mäßig von einem Auto zum nächsten springen kannst, irgendwie während der Fahrt den Fahrer rauskloppen kannst. Du kannst anhalten, ihn in den Kofferraum stecken, irgendwo weiterfahren. Du kannst, ich weiß gar nicht, was man alles in diesem Spiel nicht machen kann. Also es ist wirklich, es ist sowas, es bietet diese vielfältigen Möglichkeiten von Just Cause, steigert das noch ein bisschen und macht daraus einfach diese Action-Hong-Kong-Kung-Fu-Geschichte. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Also
mir war das zu bunt. Also beziehungsweise, ich fand tatsächlich, das ist genauso wie mit Yakuza. Das geht mir genauso. Ich finde dann irgendwie, die machen, ziehen so in den Trailern und was man so sieht, ziehen sie so eine total ernste Story auf mit Mafia und jetzt oder wie jetzt bei Sleeping Dogs mit Polizei und verdeckten Ermittlungen. Und wenn du dann das Spiel siehst, ist es so total, wirkt es so total arcadig und bunt. Und das war dann irgendwas, was mir nicht irgendwie, das, da ist mir sofort, als ich die ersten Gameplay-Sachen gesehen habe, ist mir sofort die Illusion zerbrochen und ich habe dann gedacht, nee, das ist mir zu, dem Spiel merkt man zu sehr an, dass es Spiel ist.
Aber kennt ihr das, wenn ihr in einem Spiel, wenn man die Vorberichterstattung so ein bisschen verfolgt hat und den Werdegang des Spiels, dass die ja praktisch von Firma A zu B gekauft wurden, weil Firma A sie abgestoßen hat, aber man selbst einem Spiel so sehr, so stark den Erfolg wünscht und man sich nichts mehr wünscht, als dass es Erfolg hat, weil man dann den anderen ins Gesicht brüllen möchte und ihr wart so dämlich und habt es hergegeben. So war es ja bei Sleeping Dogs, aber ich kenne die Verkaufszahlen jetzt nicht, aber ich glaube, das geht nicht ganz auf. Also es hätte sich schon ein bisschen besser noch verkaufen können.
Aber es wird einen zweiten Teil geben. Das habe ich schon rausgehört, das hat irgendein Typ bei Square Enix gesagt und es war ja tatsächlich ursprünglich True Crime 3.
True Crime Hong Kong hieß das damals, genau. Gell?
Irgendwie so, ja genau. Und es war, True Crime war ja eine Serie, die so einen sehr ähnlichen Ansatz verfolgt hat. Also sollte halt Open World sein, aber schon mit geiler Action. Und das ist jetzt, ich fand persönlich, dass es jetzt in dem ersten und zweiten Teil von True Crime nicht so hundertprozentig alles drin war. Aber da gibt es halt auch diese Undercover-Cop-Geschichten, nur dass die in New York und ich glaube in L.A. noch spielen. Aber in Sleeping Dogs geht die Rechnung halt mal komplett auf, was sicherlich an der Produktionshilfe von Square Enix liegt, weil die einfach auch die Ressourcen dazu haben, da auch entsprechend Kohle reinzubuttern. Und ich fand, also gut, stimmt, es ist natürlich bunt, also es ist sehr farbenfroh, aber es macht an vielen Stellen auch Sinn, weil Hongkong, wenn du dir das irgendwie nachts anguckst und da die ganzen Neon-Reklamen siehst und so, dann hat das schon einen ziemlich coolen Flair, da war ich eigentlich ganz froh,
dass es so bunt ist. Ja, ich meinte auch nicht, dass das Spiel, also ich meinte jetzt nicht die Grafik, die jetzt bunt ist, sondern irgendwie die Spielmechaniken, das wirkt ja dann alles so, ich kann es schwer in Worte fassen, was mich da irgendwie konkret gestört hat.
Ist das nicht eigentlich geil? Also, dass ein Spiel einfach mal Spiel ist? Und ich fand das so cool an Sleeping Dogs. Das ist jetzt nicht so ein. Also, es hatte zwar Filmsequenzen und waren auch alle professionell gesprochen von professionellen Darstellern und so. Man erkennt ja auch einige Stimmen wieder. Aber ich fand da gleichzeitig auch einfach geil, dass sie einfach ein Spiel gemacht haben. Das fand ich zum Beispiel letztes Jahr bei Just Cause 2 auch so cool, dass das Spiel. Geschichte, egal. Es geht um dieses Spiel. Es geht halt ums Ausprobieren, um die Möglichkeiten ausschöpfen. Du hast halt wirklich alle Freiheiten und das Spiel schränkt dich nicht ein. Es gibt keine Schlauchlevel oder so, sondern es ist wirklich, du kannst alles machen. Und das hat so einen leichten Sega-Flair.
Ja, das ist ja auch grundsätzlich nicht zu kritisieren. Das finde ich auch gut. Aber mich nervt's, aber ich mag's irgendwie nicht, wenn ich dann so ein Spiel habe, was so, ja, so eine hyperrealistische oder eine realistische Stadt zeigen will. Und dann habe ich aber überall in der Stadt irgendwie blinkende gelbe Symbole oder rote, so. Rote Kreuze, die mir dann zeigen, ja, hier liegt ein Medipack oder sowas. Also wenn das, wenn ganz offensichtlich mit den Grafikelementen spielerische Mechaniken transportiert werden und wenn da irgendwie so, wenn das so leicht schimmert und man weiß, ah, da kannst du irgendwas drücken oder kannst du was aufnehmen, dann finde ich das okay. Aber oft habe ich dann immer für mich das Problem, dass für mich dann so eine Illusion zerbricht, wenn ich dann irgendwo ein großes, weiß ich nicht, ein großes rotes Kreuz sehe und was sich auf der Straße dreht und so auf und ab hüpft und ich weiß jetzt, ah, da gibt es jetzt Leben oder so.
Ich kann nicht nachvollziehen, also es kommt bei mir aufs Genre an. Bei einem Horrorspiel finde ich es natürlich auch total bescheuert, wenn du irgendwie alles düster, Taschenlampe und dann leuchtet da irgendwas auf mit einem Plus-Symbol für Healthpack. Das ist doof, das stimmt. Ja. Bei Sleeping Dogs irgendwie fand ich diesen Arcade-Flair aber super, weil es halt einfach gut zu diesem Gameplay gepasst hat, weil das Kung-Fu gerade deshalb Spaß gemacht hat, dass deine Gegner markiert werden, weil sonst würde es auch einfach zu schwer werden. Es ist halt so schon schwer genug, die ganzen Kombos auf die Reihe zu kriegen, wenn man von mehreren Leuten angegriffen wird. Und ich finde es gut, dass dann so ähnlich wie bei Batman oder Assassin's Creed dann auch einfach angezeigt wird, so der Gegner greift dich jetzt an, Konter. Oder renn weg, was weiß ich, mach irgendwas. Und das hat irgendwie so einen Flow bewahrt. Das gefiel mir eigentlich gut. Hat dich das denn dann beim Borderlands nicht gestört? Mit diesen ganzen Symbolen und so?
Ja, weiß nicht. Borderlands ist halt so eine andere Art von Spiel. Also da hat es mich dann weniger gestört. Aber was für eine brillante Überleitung.
Ganz kurz noch. Sleeping Dogs hat sich 1,5 Millionen Mal verkauft weltweit. Also nicht jetzt gerade der Überknaller. Aber ich glaube, für Square Enix gerade so in Ordnung für eine neue IP, dass da zumindest die Marke etabliert ist als Sleeping Dogs.
Mhm. Ich schaue gerade nochmal dieses Artwork an, also das ist echt fantastisch.
Ich glaube, ich muss es auch noch spielen jetzt über die Weihnachtsfeiertage. Ich habe das irgendwie völlig, ging völlig an mir vorbei wie ein schlafender Hund.
Ah, die Hunde-Metapher.
Oh, die Hunde. Du an einem schlafenden Hund wahrscheinlich.
So, Daniel, deine Weiterleitung.
Borderlands 2, war irgendwie, ist ein Spiel, über das wir uns scheinbar alle einig sind, dass wir da drüber reden müssen, weil da jeder seinen Kessel dahinter gesetzt hat. Und ich habe es witzigerweise erst vor 2-3 Tagen dann wirklich durchgespielt. Also ich hatte das nämlich so, dass ich in, ich habe es mit Online-Freunden gespielt und ist immer so ein bisschen schwierig, na, wenn man es mit der gleichen Gruppe spielt, dann hat man da eine keine Zeit und es ist immer ein bisschen schwieriger, bis man da alles zusammen hat. Und wenn man dann wirklich mal alle zusammen hat, dann schafft man dann auch immer nicht so viel, weil man will, der eine sagt dann noch, ah, ich möchte noch eine Nebenmission machen. Und deswegen habe ich jetzt wirklich vor 2 Tagen erst die Hauptkampagne durchgehabt. Wer tippt denn da so laut?
Bruder, ich verstehe mein tippst,
eigenes verdammt, Wort nicht mehr.
Ja. Der tippt nicht, der haut seinen Kopf auf die Tastatur.
Achso. Wahnsinn. Ich musste für Gerechtigkeit sorgen gerade eben, es tut mir leid.
Achso, ja. Messe in Köln, ihr Mösen. Ist das von dir?
Ja.
Achso, okay, erzähl mal.
Hier steht Messe in Köln, ihr Mösen, Enz, die Auslassungsskandal, totgeschwiegen, verstummt, Opfer des NS-Spieleregimes.
Achso, die Gamescom meintest du.
Auf dieser Liste steht es ja noch.
Achso, ja gut, aber ja, was sollen wir groß über die Gamescom da noch reden?
Du sollst ja auslassen.
Achso.
Die Blogger wurden nicht reingelassen, da gibt es überhaupt nicht gar nichts zu reden, das ist alles gut so.
Totgeschwiegen.
Darauf wollte ich eigentlich hinaus, ja. Der fast Skandal des Jahres.
Das war eine Farce, war das.
Blogger bleiben draußen. BBB.
Aber war dann ja im Endeffekt doch nicht so schlimm, wie alle am Anfang dachten.
Nee.
Ja. Hauptsache ich war drin, hab mir Unterarm verbrannt.
Oh ja, stimmt. Das sah echt. Das ist das absolute Gegenteil des Sleeping Dogs Artworks. Das möchte man nicht angucken, dieses Bild.
Wie geht's deinem Arm inzwischen eigentlich?
Es ist doch eine minimale Narbenbildung zurückgeblieben und bei der Versicherung des Caterers liegt jetzt meine 50-stellige Forderung auf dem Tisch. Die werden mich mit einer Gegenklage aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit überziehen und dann kommt vielleicht 150 Euro raus, hoffentlich.
Müssen wir da irgendwann mal aussagen dann vor Gericht?
Alle.
Okay.
Alle meine 1000 Facebook-Kontakte bemühen.
Nee, ansonsten, die Gamescom war nett. Es ist halt immer ein wunderbar tolles Familientreffen. Ich habe dich zum ersten Mal gesehen, Daniel, endlich mal. Rudolf kannte ich schon. Er hatte die gleichen Schuhe an wie unser Portugiese Ortichero, was dann eigentlich der schlimmste Tag des Jahres war für euch beide. Aber ihr habt euch gar nicht so darüber geärgert, gell?
Naja, was willst du so also Deichmann-Modellen schon erwarten?
Und okay, ansonsten fand ich es immer sehr nett, aber...
Richtig. Ich sag's gleich vorweg. Für mich Spiel des Jahres im Bereich Mehrspieler Borderlands 2. Vielen Dank.
Ja, ist auch wirklich ein unglaublich gutes Spiel geworden. Also man kann zwar natürlich jetzt vorher sagen, ja, das ist ja wieder der erste Teil, einfach more of the same, aber es funktioniert halt. Und gerade mit im Online-Modus greift diese blöde Loot-Mechanik einfach, man wird da süchtig danach.
Mich hat sie es ja nicht so ergriffen. Ich weiß aber auch nicht, woran es wirklich lag. Ich glaube, es lag daran, dass das Borderlands 2 mehr Fokus auf diese Story legt und sie versucht, so nebenbei zu erzählen. Wenn man im Singleplayer spielt, ist das total faszinierend. Also es ist eben nicht nur Claptrap, sondern auch dieser Bösewicht, dieser, wie heißt er?
Handsome Jack.
Handsome Jack, ein wunderbarer Charakter. Und wenn man im Singleplayer spielt, kriegt man das auch alles mit und dann hat man auch was davon. Dann ist das Spiel aber langweilig, finde ich, im Singleplayer. Da fehlt irgendwie was. Mir zumindest. Ich spiele Borderlands 2 nur im Multiplayer und ich hatte dann das Problem, dass ich von dieser Story so gar nichts mitgekriegt habe, weil irgendwie Volker oder Micha immer reingequatscht haben, wenn Handsome Jack redet. Das heißt, ich habe davon überhaupt nichts gemerkt und ich habe dieses Spiel nicht chronologisch gespielt. Ich habe immer dann so, wer hat Lust auf Borderlands? Ah, hier, ja, okay, Volker ist online, dann gehe ich da mal dazu, dann war da der Chris noch mit drin, dann waren die irgendwie schon Level 35 und dann bin ich halt da mit rein. Ja? Und dann war ich irgendwo im Spiel, habe irgendwelche Missionen erledigt und wusste überhaupt nicht, was Phase ist und dann sind die irgendwie offline gegangen und dann hat es mich das Spiel wieder zurückgeschmissen, dann habe ich die erste Mission nachgeholt. Für mich ist das Spiel völlig zerstückelt und zerwürfelt, weil man eben so diesen Multiplayer-Fokus hat.
Ja gut, aber wegen Story. Nicht
jeden Tag die gleiche Gruppe. Du hast es, glaube ich, ganz geschickt gelöst, gell? Du hast dich einmal in der Woche für Borderlands verabredet mit immer den gleichen Leuten und hast es von Anfang bis Ende mit den gleichen Leuten durchgespielt.
Habe ich, aber es hat dann halt auch nicht geklappt. Und aber müsstest du nicht, also eigentlich ist es doch total gut, wenn du mit höheren leveligen Leuten spielst, weil dann kriegst du doch viel mehr Erfahrungspunkte und steigst schneller auf.
Ja genau, und dann habe ich aber irgendwie verpasst, was davor alles passiert ist und dann
Ja, das kannst du ja nachholen.
Die Waffen, die du findest, kannst du dann nicht nutzen. Du stirbst die ganze Zeit. Ach so. Du kannst zwar dann mit rein, aber es ist nicht so richtig effektiv.
Ja. Also der von der ludischen postmodernen Zerstückelung geplagte Manu, dem empfehle ich das Borderlands 2 Hörbuch, das ich nächste Woche rausbringen werde.
Ich fand Borderlands ja wirklich am allerspaßigsten in Splitscreen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand dann das immer noch die Person, mit der du zockst, neben einen sitzen zu haben, das hat irgendwie mehr Charme gehabt als Leute über Headset.
Ja, und genau das ging ja in Teil 1 nicht. Und das ist ja die Bombe gewesen plötzlich. Du konntest in Teil 1 nicht Splitscreen und gleichzeitig online sein. Und jetzt geht das.
Geil. Ja. So gut. Also das hat mir am meisten Spaß gemacht. Also dann noch zusätzlich Online-Freunde einladen, dass man dann am Endeffekt doch so viel spielt, ist eine coole Sache, aber dann irgendwie so alleine vor den Dingen sitzen und alle anderen, du stirbst dann und bist dann irgendwo am Pussemuck am Arsch der Welt und musst dann erst zur Gruppe. Das hat irgendwie so was ganz Einsames und degeneriert dich sozial. Aber wenn du wirklich zu zweit spielst und hast die Leute noch neben dir, das hat so einen schönen, das ist ja so ein Spiel, das hat so einen ganz entspannten Flow, komischerweise. Es ist ja ein total aggressives Ballerspiel. Man sitzt aber, ist total entspannt. Das ist ein seltsames, anachronistisches Phänomen ist, aber es funktioniert bei Borderlands. Man sitzt da und denkt, ja Mensch, ist das entspannend. Und wenn man da zu zweit sitzt und zu zweit gechillt, das Spiel zockt und immer weiter auflevelt und so, toll. Vor allem, weil die Kommunikation natürlich dann auch viel besser ist, weil du dann halt nicht irgendwie über Headset irgendwas reinbrüllen musst, während Handsome Jack wieder einen Spruch drückt und so. Das hat mir dann echt ganz gut gefallen. Und der Humor ist super.
Es ist so oft uns passiert, dass wir gerne gehabt hätten, dass nicht bei 4 schon Schluss ist. Wir hätten echt Probleme, dass wir mit 7, 8 Leuten spielen können.
Mhm. Oh, dann wären die Gegner aber richtig schwer.
Die großartige Marketingkampagne, also diese ganzen, dieses Wup-Wup ist ja praktisch überall gefallen.
Mhm. Aber es kam da nie vor im Spiel, also das war jetzt irgendwie der ganze
Soundtrack. Das war das Beste, Soundtrack, die Musik ist überhaupt nicht so, ja.
War überhaupt nicht Dubstep.
Aber Claptrap hat Anspielungen darauf gemacht.
Ja, genau.
Der hat auch gebreakdanced wieder. Und gebeatboxed.
Ich fand auch, was Borderlands einfach gut hinkriegt, ist dieser Humor. Also wenn man ihn dann eben hört, wenn die Kollegen die Klappe halten, dann ist es wirklich auch toll geschrieben. Also eben nicht nur Handsome Jack, sondern auch diese ganzen Charaktere sind sehr skurril und fantastisch. Und auch dieses Breaking of the Fourth Wall, also Claptrap versucht dir dann umständlich zu erklären, dass du doch irgendwie Spielstände aus dem ersten Spiel übertragen kannst und versucht es quasi noch in-game weiß zu machen. Und fängt irgendwas an zu labern von irgendwelchen Transferdaten und dann irgendwie gibt das auf, wirklich als Spielfigur gibt es auf und sagt, ach komm hier, du kannst einfach einen alten Spielstand von Borderlands 1 importieren.
Ja.
Ja, und dass sie so diese Fassade dann auch ab und zu mal fallen lassen und Borderlands weiß von sich aus an vielen Stellen, dass es ein Spiel ist. Das merkt man und irgendwie diese Selbstironie hat mir gut gefallen.
Stimmt. Kann man an dieser Stelle nochmal den ausführlichen Borderlands-Podcast empfehlen? Mhm. Wo wir da ja wirklich auch über das reden, dass das Spiel sich selbst bewusst ist, dass es ein Spiel ist und ganz geschickt mit dieser Selbstbewusstheit spielt. Nee, nicht ja. Selbstbewusstheit.
Und das Art-Design ist nach wie vor großartig. Also dieser Comic-Stil mit dem Cell-Shading, da gehe ich ja sowieso steil drauf ab.
Ja. Ich hätte gerne ein großes Poster eingerahmt von der Siren.
Mit welchem Kostüm?
Ach, Standardkostüm.
Ach so, weil das hat mich immer genervt, dass die anderen hatten immer coole Mützen und Hüte und ich hatte nie was als Siren. Ich hatte immer so drei Frisuren zur Auswahl, aber keine.
Ich habe ja so zwei Wechselrahmen in der Küche. Da hängen immer so Spiele-Artworks drin und da würde ich mir gerne den Claptrap und die, wie heißt die, Maya, ne? Mhm. Dann nehmen wir das. Weil ich war auf der Gamescom gab es wirklich auf dem Stand wirklich total geile, auf Leinen gezogene Artworks und die sehen ja wirklich alle total geil aus, die Charaktere.
Leinen gezogen? Zwerg
und so. Ja, wirklich, also auf Leinwand so.
Ach so, ich habe jetzt nur eine Leine gezogen. Und dann,
ach so. Ja. Nein, also ich glaube sogar DIN A1, also wirklich total riesig und ich hätte gerne einfach mal so eins unauffällig mitgenommen, was bei der Größe natürlich nicht machbar ist.
Ja, dann grüß doch mal den Björn ganz lieb an der Stelle und dann vielleicht.
Hallo Björn, schickst du mir ein paar Artworks von Borderlands? Das ist wirklich ein schönes, sehr schönes Artdesign. Und ich fand, also Claptrap sieht total cool aus und ich fand aber auch die anderen Figuren sehr schön und diese Eleganz von Maya war total gut eingefangen. Irgendwie. Ich mag sowieso, ich finde die Figur endcool. Also ich fand diesen Move mit diesem Energieball hat auch spielerisch total viel Sinn gemacht.
Ja, also das muss man auch so sagen, dass es auch wirklich auf Koop ausgelegt war, weil du Fähigkeiten hast, die sich gegenseitig ergänzen. Und wenn du dann noch irgendwie ein bisschen clever skillst, dann hast du ja oft sowas, dass wenn der eine ein Artefakt findet, was dann irgendwie Cooldown-Rate minus 15, und dann können die anderen ihre Fähigkeiten wieder schneller einsetzen. Und wenn du dann derjenige bist, der dann das hochhebt und der andere stellt seinen Geschützturm hin, dann kannst du, wenn du gut zusammenspielst, kriegst du nochmal einen zusätzlichen Bonus. Also das heißt, 1 plus 1 ist dann mehr als 2.
Mm-hmm. You're so deep, man.
Deal with it.
How is it even possible?
Ja. Und witzig ist, dass Ashley Birch einen Gastauftritt hat. Die spielt die spricht dieses
kleine Mädchen. Ja, die findest du ein bisschen geil, oder? Weil das hast du auch im letzten Podcast immer nochmal erwähnt.
Findet jeder ein bisschen geil.
Ich weiß nicht mehr, wer das ist.
Der Bruder hat die, der Anthony Birch, der hat das Skript geschrieben.
Ja, den finde ich ja geil.
Der ist super. Ja, der ist, den hatte ich im Interview. Ist ein total netter, super intellektueller Typ. Also dem merkst du das gar nicht an, dass der so einen verrückten Humor hat. Der tritt halt total entspannt und relaxed vor dir auf irgendwie und immer so eine gleichbleibende Tonlage, also ganz entspannt. Und seine Schwester ist quasi so der Gegenpol. Also deswegen funktioniert Hey Ash ja auch so gut, weil der Bruder halt so der ruhige Part ist und sie total ausflippt. Und das hat man im Spiel aber auch drin, weil dieser Charakter, den sie spricht, auf jeden Fall die immer diese ganzen Bomben baut und so, die ist halt auch total
hyper. Little Tina heißt sie, oder?
Little Tina, genau.
Oder Tiny Super. Tina oder so, ne?
Tiny Tina, irgendwie sowas. Mhm. Super, also das Voice Acting fand ich generell super gut bei Borderlands. Fand ich jede Figur ausgezeichnet gesprochen. Und ich fand sogar, also zumindest in der englischen Version kamen wirklich auch Sachen wie Sarkasmus und Ironie ganz wunderbar rüber, was ja super zu dieser Welt passt.
Gut, Multiplayer-Spiel des Jahres, Punkt. Einigen wir uns drauf, oder? Mhm.
Fällt mir jetzt aber nichts anderes ein, ja.
Okay, sehr gut. Manu, du hast noch, habe ich das eingetragen oder hast du das eingetragen? Ich habe es, glaube ich, eingetragen und du hast dann einfach deinen Namen drüber gesetzt. Mark of the Ninja war auch noch so ein Spiel, wo wir drüber gepodcastet haben sogar und uns gewundert haben, warum ist das nicht Teil des Summer of Arcade, weil das auch so ein richtig schönes Indie-Spiel war. Und zwar, ja, so ein 2D-Plattformer-Schleichspiel.
Aber hallo, aber was für eins? Hm? Also Stealth Game of the Year, wenn in Konkurrenz mit Dishonored stehend und ohne Witz jetzt und ohne Übertreibung, eines der besten Stealth Games, die ich je gespielt habe.
Mhm. Und man denkt auch irgendwie, dass das so, wie soll das denn in 2D funktionieren? Aber es funktioniert perfekt in 2D, weil man da eben gerade so mit diesen Sichtkegeln und man liegt dann immer auf der Lauer und wartet halt, dass der Sichtkegel an einem vorbeizieht oder dass ein Scheinwerfer auf die andere Seite umschaltet und also diese klassischen Mechaniken, die man so in so Schleichspielen immer hat, dass man irgendwo in der dunklen Ecke sitzt und den Atem, also wirklich in echt auch vor dem Bildschirm den Atem anhält, weil man Angst hat, dass man entdeckt wird dadurch, wenn man jetzt zu laut atmet. Und das funktioniert halt perfekt. Dieses einerseits Angst haben, weil man ist ja sehr verletzlich und man kann ja nicht viel kämpfen. Andererseits aber so, wenn man es gut macht, der totale Überkiller zu sein. So dieses und ich finde, das ist immer so ein bisschen, was den Reiz von so Schleichspielen ausmacht, dass man eben einerseits sehr verletzlich ist, aber andererseits, wenn man es gut macht, eben dieser Killer ist, der der Reihe nach die Leute einfach ausknipst und die merken nicht mal, dass du da bist.
Ja, und eben, man stirbt sofort bei der ersten Kugel quasi, wenn man als Ninja, und das finde ich eine sehr sympathische Art, also übermächtig zu sein, aber eben auch irre verletzlich. Sobald sie dich sehen, bist du tot. Und das macht, dieses Ninja-Gefühl wird da so perfekt eingefangen von den Schenkleuten, ist das, glaube ich, gell?
Mhm, das ist das Studio, ja.
Und auch eben diese butterweichen Animationen, diese handgezeichneten und die Kill-Animationen sehen fantastisch aus. Also es ist gleichzeitig blutig, gleichzeitig wunderschön und diese Stealth-Sachen funktionieren einfach tadellos. Also du hast nie das Gefühl, dass du schuld bist, wenn du irgendwie, also nee, andersrum, du hast nie das Gefühl, dass das Spiel unfair ist zu dir, sondern du weißt immer ganz genau, ah ja gut, ich war jetzt hier nicht richtig gut versteckt oder ich war zu laut.
Jetzt habe ich es gehetzt, ist bei mir meistens.
Genau, genau.
Jetzt wollte ich es erzwingen.
Und geworden, genau. Ja. Und immer wenn du irgendwie springst und du landest auf dem Boden, dann siehst du quasi deine eigenen Schallwellen, also auch audiovisuell ist es total gut gelöst. Wenn du durch eine Türschlitz durchguckst, dann siehst du die Feinde. Und wenn du dann die Tür wieder zumachst, dann siehst du sie noch so ein bisschen laufen und dann verblassen die Feinde so langsam und du siehst dann irgendwann nur noch diese ausgefadete Position, die letzte, also die last known position. Mhm. Ja, also du siehst quasi, an was sich der Ninja noch erinnert und dann kannst du selber nachvollziehen, okay, also jetzt inzwischen müsste er da sein und dann kletterst du durch den Lüftungsschacht und du hast relativ viel Freiheit für ein 2D-Spiel, wie du den Level löst.
Absolut, ja. Und dieser siebte Sinn, finde ich, das war das Wort, was mir gerade gefehlt hat, der siebte Sinn des Ninjas ist sehr gut dargestellt. Also eben mit solchen Mitteln wie irgendwelche Luftblasen, die dann anzeigen, hier so weit strahlt das Geräusch aus oder da ist jetzt noch, da läuft ein Gegner. Du siehst nur, dass der da irgendwie läuft und dass der so komische Blasen hat, aber du siehst eigentlich den Gegner gar nicht. Du weißt nicht, was das genau für ein Gegner ist, aber du hörst so, da ist einer. Beziehungsweise du hörst es nicht im Spiel, sondern das Spiel macht es dir mit visuellen Methoden sichtbar. Und,
großartig.
Ja. Ja, wenn jetzt der Vater noch Alkoholiker gewesen wäre des Entwicklers, dann wäre es wohl das Spiel, Download-Spiel des Jahres.
Das stimmt. Ja, story-technisch passiert da nicht viel. Also die übliche Ninja-Story. Oder?
Weiß ich nicht. Ich glaube, du hast den Subtext nur nicht verstanden. Da war eigentlich schon total viel psychologische Meta-Ebene drin. Ist uns aber entgangen.
Glaube ich keinen Meta.
Ja. Großartig auf jeden Fall, ja. Ja.
FTL, Faster Than Light, war auch so ein Indie-Hype-Titel, der diesem Sommer auf uns nieder, Spätsommer auf uns niedergeprasselt ist. Hat das von euch jemand gespielt, hier Rudolf und Micha?
Nein.
Ist so partout ein Genre, das, wo ich da dann nicht so viel mit anfangen konnte. Das war so ein Space-Strategie-Simulator-Dings, ne?
Ja, du bist quasi Raumschiff-Captain.
Also ich finde Space Shooter geil, so ist Project Silphid oder meinetwegen auch Wing Commander, aber sobald es dann irgendwie so arg super taktisch wird, also ich konnte mich immer auf so Sachen wie Masters of Orion einlassen, aber wenn es dann irgendwie so super Micromanagement-mäßig wurde, dann fliege ich halt raus und das sah irgendwie so aus wie ein Titel, den ich jetzt gar nicht erst anfangen sollte.
Also Faster Than Light war das erste Spiel, wo mich dieser Permadeath total motiviert hat. Und eben nicht gefrustet hat, liegt vielleicht auch am Science-Fiction-Setting. Du spielst quasi Star Trek als Brettspiel nach. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Also du siehst dein Raumschiff von oben und auf diesem Raumschiff hast du verschiedene Räume. Also du hast den Maschinenraum, Captains Raum und so weiter. Und hast dann deine Crew und total popelig gezeichnet, also jetzt auch nicht besonders hübsch oder so. Und dann kannst du die Leute da hinschicken und sagen, hier, du arbeitest im Maschinenraum, aber dann musst du auch schon nicht mehr sagen. Und dann füllt sich so ein kleiner Balken, dass dein Maschinenraum eben aktiv ist. So, und dann reist du von Stern zu Stern und hinter dir reist so eine intergalaktische böse Flotte hinterher. Und du fliegst von Galaxie, oder wie nennt man das, von
Sonnen? Du springst ja auch immer, also das heißt, du
ja, genau,
landest manchmal,
ist der Antrieb.
Genau, du landest manchmal, wenn du dann diesen Hyper-Turbo-Mega- Sprung machst und dann landest du ja manchmal da, wo du nicht weißt, was da ist. Also du springst quasi oft ins Ungewisse.
Genau, du weißt nie, was dich da vortrifft und es ist dann auch randomized. Also das heißt, da kommt dann immer so eine kleine Textbox, wie so Text-Adventure, was dir kurz erklärt, aber auch ganz, ganz putzig geschrieben.
Ja.
Du findest jetzt hier irgendwie ein Notsignal. Willst du dem Notsignal folgen, ja oder nein? Und wenn du ja klickst, dann passiert halt ein Event.
Ja.
Und dieses Event ist dann halt zum Beispiel, das Notsignal war nur ein Fake, du hast ein Piratenschiff getroffen. Ja? Und beim nächsten Mal kann das Notsignal aber auch sein, dass du irgendwie 20 Ressourcen findest und du kannst dich dann immer so entscheiden, willst du dieses verlassene Schiff betreten oder nicht und so weiter. Und die Grafik bleibt aber immer an deiner Oberfläche.
Hä?
Du bleibst, Rudolf war das bestimmt, er hat gerade hingeschrieben, faster than light, schneller als wie das, wo Licht ist.
Ah, okay.
Ja. Du bleibst immer auf diesem Brettspiel sozusagen und dort führst du dann auch die Kämpfe aus und die Kämpfe sind so, kann man sich vorstellen, wie so ein rundenbasiertes JRPG. Das heißt, links ist dein Schiff, rechts ist das gegnerische Schiff und du wählst dann aus, wie bei den alten Final Fantasy Games, welchen Spruch du quasi machst. Also wohin zielt dein Laser und alle paar Sekunden, je nachdem welche Aufrüstungsstufe du hast mit dem Laser, schießt dann dieser Laser automatisch dahin. Kannst noch dann Drohnen finden und so weiter. Also sehr, sehr herausfordernd und sehr schwer. Sobald dein Schiff kaputt ist, fängst du wieder komplett von vorne an.
Ja, es ist schon faszinierend, mit welch einfachen Mitteln eigentlich ein totaler Tiefgang erreicht wird in dem Spiel. Also ein spielerischer Tiefgang.
Genau, und das Einzige, was du wirklich freischalten kannst, dauerhaft, sind neue Schiffsklassen. Also das heißt, wenn du bestimmte Sachen im Spiel erreichst oder es mal durchgespielt hast, schaltest du neue Schiffe frei und das ist das Einzige, was dann gespeichert wird. Und dann kannst du halt mit einer anderen Schiffsklasse anfangen, die zum Beispiel mehr Schutzschilde hat oder so.
Mhm.
Und das Tolle, was dann immer ist, du erzählst dir immer so Geschichten. Also das sind eins von diesen Spielen, die durch ihre Randomizing-Funktion Geschichten erzählen, die vorher nicht geplant sind. Ja? Das heißt, wir können uns dann drüber unterhalten, ja, gestern ist mir bei FTL das und das passiert. Ich bin dann da zu diesem Stützpunkt und dann sind auf einmal irgendwie 20 Alien-Viecher aufgetaucht und haben mein Schiff übernommen und so weiter und so fort.
Ja.
Das ist die Faszination dahinter, ja.
Absolut, echt ein kleiner, netter Indie. Gibt es auch inzwischen, glaube ich, für 4 Euro, also 5 Mac, Euro auf Steam oder so.
Ja, genau, und Mac-Version gibt es jetzt inzwischen gleich, aber eben, ich warte immer noch auf die iPad-Version, weil das ist das perfekte Spiel fürs iOS.
Ja, das haben wir uns damals auch gedacht, als wir den Podcast drüber geredet haben, aber da war noch nichts angekündigt. Ist da inzwischen was in der...
Also, dass sie es machen, ist wohl klar. Steht auch offiziell, dass sie dran arbeiten, aber wann, ist noch unklar. Ja. Und deswegen habe ich jetzt auch aufgehört zu spielen und heb's mir fürs iOS auf.
Ah, okay. Torchlight, wie der Rheinländer sagt. Torchlight 2 als nächstes.
Will ich auf Konsole.
Wer hat denn das eingetragen? Der Manu hat das eingetragen. Sag was.
Ja, ich habe schon so viel über Torchlight geredet. Man vergleicht seinen immer mit Diablo. Und hatten wir neulich erst einen großen Podcast zu. Ich habe es dann auch nicht intensiv gespielt. Ich habe mich drauf gefreut, weil eben so Alternative zu Diablo 3, aber ich warte irgendwie auch auf die Konsolenversion.
Und zwar dann kooperativ mit mir.
Ja, unbedingt. Und dann chatten wir über den 3DS.
Per Push-to-Talk.
Erregend.
Gut, wir haben noch zwei Sachen. Zweimal Tee für Micha.
Ach so, ja. Ja. Ich bin schon eingeschlafen. Tokyo Jungle. Tokyo Jungle ist darin das Spiel. Die Menschen sind von der Erde verschwunden, sind nur noch die Tiere übrig. Hier Schauplatz Tokio, menschenleer, zerstört, postapokalyptisch, perfekt für den Weltuntergang, der diesen Monat angekündigt worden ist. Und ist eigentlich so ein total arcadiges, Actionspiel ist vielleicht ein bisschen, doch, es ist ein Actionspiel. Sagen wir einfach mal, es ist ein arcadiges Actionspiel. Du schlüpfst in die Rolle von einem bestimmten Tier. Du kannst dir am Anfang aussuchen, was du spielen möchtest. Das geht vom Schoßhund bis hin zum Dinosaurier, wenn du die entsprechend freigespielt hast. Und du musst so lange überleben wie möglich. Und das gelingt dir nur, indem du jagst, dich Stück für Stück ernährst, Nachwuchs zeugst und mit diesem Nachwuchs dann weiterjagst, dich ernährst, nochmal Nachwuchs sorgt und so weiter. Und es läuft immer oben so ein Timer, da ist irgendwie eine Minute ist ein Jahr oder so und du musst so viele Jahre wie möglich über Generationen überleben und das ist Tokyo Jungle.
Ist iOS oder?
Nee, ist PS3.
Ah,
exklusiv.
Okay. Download aber, ne?
Ist ein Download-Titel, also in Japan gab es auch eine Disc-Version, ich als Sammler habe mir die natürlich gekauft, aber die ist dann auf Japanisch, das gibt es aber auch in Deutschland für, ich glaube, 12 Euro oder so. Ich glaube sogar, dass PlayStation Plus das mal kostenlos hatte und es hat durch diese absurde Mischung wirklich so einen ganz interessanten Flair, weil es sieht von der Optik sehr fotorealistisch, also nicht sehr, aber fotorealistisch auf jeden Fall aus. Es hat so ein, es macht eher den Eindruck von den Bildern, dass es irgendwie ernst gemeint ist, aber dann spielt sie das und dann fängt irgendwie so eine total aggressive Technomusik an. Und du prügelst dich da in bester Sega-Arcade-Manier durch die Levels durch. Es geht alles rasend schnell und dir werden auch die Punkte angezeigt und man kriegt immer irgendwelche Geschenke und so. Und dann wird das irgendwann noch absurder. Dann kannst du dann von gefundenen Gegenständen, kannst du dann die Tiere dann einkleiden. Also das heißt, dass du dann so ein Zebra dann eine Jacke anziehen kannst oder irgendwie setzt eine Mütze auf und so. Und das ist einfach nur urwitzig. Und es hat sogar einen Zweispieler-Modus, einen sehr coolen. Man kann dann zu zweit auf die Jagd gehen und sich weiter fortpflanzen und das ist sehr witzig gelöst. Das ist halt eigentlich nur ein Bildschirm, wie bei den Spielen früher auf dem Amiga und so und auch dem, auf den frühen Konsolen. Man teilt sich einen Schirm und man kann halt nicht immer raus aus dem Schirm, sondern muss halt immer so in diesem Scrollbereich bleiben. Macht aber echt Spaß. Also wenn man zu zweit ist, ist es sogar nochmal doppelt lustiger. Und eigentlich ein perfektes Spiel, um es auf der Platte zu behalten, weil das ist wirklich so eins dieser Spiele, die spielst du halt so nicht lange am Stück, weil irgendwann wird das halt auch ein bisschen monoton. Aber man kommt immer wieder zurück, weil man dann doch nochmal das andere Tier freischalten möchte und es reizt dann ja doch irgendwie dann doch nochmal einen Tiger zu spielen oder einen Puma. Und es gibt, das kann man noch erwähnen, zwei verschiedene Arten. Es gibt die Fleischfresser und die Pflanzenfresser. Und wenn du mit einem Pflanzenfresser spielst, dann musst du dich viel, viel mehr verstecken. Also du kannst dich auch in so Büschen hinhocken und das ist so ein ganz, ganz simples System, wie früher bei Metal Gear, dass wenn du, die Gegner können halt wirklich auch vor deiner Nase stehen, solange du im Gebüsch stehst, passiert nichts. Und
das kenne ich ja, wenn ich nachts immer in den Parks.
Ja. Ich kann es empfehlen, es ist nicht für jedermann. Ich glaube, man sollte vielleicht mal die Testversion anspielen, ob das so den Nerv trifft, aber ich fand das sehr witzig und hat mir sehr viel Freude bereitet, das
Spiel. Und du hast auch damals noch einen längeren Podcast dazu gemacht, oder? Wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, mit dem guten Christian Majewski, der von dem das Spiel Trauma kommt und der fand das auch sehr lustig. Er hatte das auf der Gamescom sehr ausführlich gespielt und ich glaube, das hat unser beider Nerv getroffen.
Okay, also aber mehr dazu kann man in dem alten Podcast nochmal nachhören.
Mhm. Und ich habe auch einen Artikel drüber geschrieben, also von daher, wer mehr wissen möchte, einfach den entsprechenden Quellen folgen.
Die ja. Shownotes.
In den Shownotes.
In den Shownotes, ja. Jo, und das nächste Spiel mit T ist Tekken Tag Tournament 2.
Vielleicht kannst du es gleich vermischen mit Dead or Alive 5, weil es ja auch gleichzeitig rauskam.
Ja, ich kann es mal versuchen. Zwei Prügelspiele, man haut sich aufs Maul.
Fertig.
Aber in Tekken Tag Tournament, mein lieber Scholli, ist das geil. Also ich habe mir jetzt die Wii U-Version geholt, aus einem bestimmten Grund. Und zwar sind da zwei Bonusspiele dabei, die bei den regulären Konsolenversionen jetzt nicht mit drin sind. Und eins davon ist Tekken Ball. Und Tekken Ball ist aus Tekken 3 so ein Minispiel gewesen, wo du auf so einem Volleyballfeld stehst und dann müssen sich zwei Spieler mit Prügelmoves so einen Ball rüberschieben, wie beim Volleyball eben.
Ah, so Volleyblob, das gab es doch früher als
Ja, nur als Prügelspiel
eben. Als Browser-Game oder so gab es, oder Blob-Volley so, oder sowas hieß es.
Blob-Volley, ja. Genau. Ja. So boah, ähnlich kann man sich das vorstellen. So gut. Es war ja nur so als Gag gedacht, weil die Entwickler das einfach mal so irgendwie zusätzlich als Bonus mit eingebaut haben. Aber wir haben es ja früher mit meinem Freund Stunden gespielt. So gut. Allein deswegen lohnt sich dieses Spiel schon. Und ansonsten ist die Kämpferregel riesig. Also die schöpfen wirklich die ganze Serie fast komplett aus. Man kann da ewig spielen. Die spielen sich so Tekken-typisch dann halt auch meist relativ unterschiedlich. Und man hat schon eine Menge zu tun, wenn man sich irgendwie auf zwei, drei Kämpfer irgendwie einkonzentriert und sagt, okay, die lerne ich jetzt auswendig, die spezialisiere ich. Und geil an Tekken Tag Tournament ist, es hat einfach auch gar keine Scheu davor, total peinlich und bescheuert zu sein, weil du dann irgendwelche Bonus-Kostüme freischalten kannst, die super dämlich aussehen. Und weil du dann aber auch so Figuren wie den Panda zum Beispiel hast, der dann gegen großen Dinosaurier kämpfen kann und so. Und also es ist nicht nur ein gutes Prügelspiel, es macht vor allen Dingen auch Spaß, weil es halt wirklich nur um diesen Spaßfaktor geht. Und auch die Hintergründe sind geil. Also du hast halt wirklich so, es sind nicht immer diese, da können wir gleich eine Überleitung zu Dead or Alive machen, es sind nicht diese düster Kriegsszenarien, wo Leute sich im Hintergrund alle abballern, sondern es sind Vergnügungsparks, es sind irgendwelche Wälder, wo lustige Sachen im Hintergrund passieren. Das ist einfach ein Spiel, was wenn man es zu viert spielt, man kann, das ist halt wie gesagt Tekken Tag, macht das einfach riesen Laune und es will auch wirklich gute Laune verbreiten. Also das Dead or Alive ist wirklich düsterer geworden, ist im Gegensatz zum vierten alles ein bisschen grauer, ein bisschen dunkler von den Farben, es explodiert viel mehr und so und es biedert ein bisschen an Call of Duty an, was den Flair betrifft. Ist trotzdem gut, ist trotzdem ein gutes Prügelspiel, aber ich würde Tech jederzeit vorziehen.
Ich habe gestern das erste Mal längere Zeit Dead or Alive 5 gespielt und war überrascht, wie einsteigerfreundlich das ist. Ich hatte das gar nicht so in Erinnerung, aber ich habe dann so 30 Minuten geklopft und es war recht nett, ja.
Also mir hat Dead or Alive 5 auch richtig gut gefallen. Also der vierte war nicht so, und der fünfte hat mir wieder auch echt gut gefallen.
Es sollten die Prügelspiele ja immer sein, dieses easy to learn, hard to master. Also dieses, man kann am Anfang recht leicht mitspielen, aber wenn man dann wirklich auf hohem Niveau kämpfen will, dann muss man diese ganzen Special Moves und Spezial dreiviertel Drehung vom rechten Controller und zweimal links R2 gedrückt halten und
ja, aber ich finde, es geht bei Tekken und bei Dead or Alive kommt man am Anfang auch immer gut rein und man muss diese Moves nicht unbedingt können, um einigermaßen Spaß zu haben.
Ja, sag ich ja. Am Anfang, man kann einfach mit ein bisschen Button-Mashing kann man auch irgendwie Spaß haben, aber wenn man es dann wirklich beherrschen will, dann muss man sich schon reinarbeiten und das bieten die Spiele, also diese ganzen Prügelspiele bieten das ja oft, dass man sich dann wirklich da, ist ja eine Wissenschaft fast für sich, diese
Ja, Dead or Alive war aber auch, das finde ich ein sehr, um es einmal aus meiner Sicht nochmal kurz abzuschließen, hatte auch den, wie ich finde, immer noch den besten, mittlerweile den zweitbesten 3D-Effekt auf dem Nintendo 3DS.
Mhm. Das hat auch gut funktioniert, ja. Kurzer Hinweis noch, Gruß an Arne an der Stelle. Er hat eine wunderbar ausführliche und ausschweifende Dead or Alive Retrospektive zum Relaunch geschrieben. Die fand ich ganz toll. Kann man sich mal angucken.
Ewig auf Superlevel. Lang.
Ja.
Musst du nochmal dazu erwähnen. Ja. Gut, meine Herren, wir haben es geschafft. Und ach du Scheiße, wenn ich mir die nächsten Monate angucke, dann habe ich das Gefühl, ich werde nie hier wegkommen. aber ja, wir sehen uns morgen früh zu gewohnt hier auf diesem Kanal.
Zu Quartal 4.
Zu Quartal 4 mit tollen Titeln, die da noch kommen.
Ja, das ist leider alles in die letzten drei Monate gequetscht, was man quetschen kann.
Naja, aber das ist ja immer so, dass so gerade so dieses Weihnachtsgeschäft ist halt de facto noch immer das wichtigste Geschäft des Jahres und deswegen versucht da auch jeder, der irgendwie was Großes hat, versucht da zumindest einen Titel zu haben, der Publisher, und dann gibt's halt diese Häufung.
Genau, kleine Sneak Preview. Morgen erfahrt ihr mehr über Dishonored, über XCOM, Resident Evil 6, Halo,
Assassin's Creed 3,
Call of Duty, Black Ops 2,
Hotline Miami,
Zombie U,
Hotline Miami.
Und ja, und natürlich Super Hexagon, ne? Bestes Spiel aller Zeiten.
Boah, ich hasse es. Aber da reden wir.
Aber hier steht, was ist da? Nehmen wir auch HD-Remakes eigentlich auf?
Nein, alles weg.
Warum?
Weil der Micha das gesagt hat.
Was fehlt dir denn? Da müssen wir es noch dazu.
Okami HD, natürlich.
Das darfst du noch erwähnen.
Und wir müssen ja Rudolfs Fantasie noch auflösen, weil das ist ja eigentlich für mich der einzige Grund, dass ich in diesem Podcast noch weiter dran geblieben bin, weil ich jetzt schon hören, was da noch kommt.
Ich muss leider auflegen.
Gut.
Die Herren der Schöpfung, bis morgen früh und auf Wiederhören.
Danke.
Wohl.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.